Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Moin, da wird schon wild gebounced. Da wird wild gebounced. Nur damit ich mal den Grad meiner Freude über unsere Gäste heute mal definiere. In der Grundschule hatten wir zwei Ossi-Mädchen, die in die Klasse gekommen sind, weil ab und zu ist ja so einem Ossi-Mädchen mal irgendwie die Flucht gelungen. Und vor mir war ein Platz frei. Und dann kam Doreen. Doreen kam in die Klasse und die Lehrerin hat Doreen direkt vor mir auf die Schulbank gesetzt. Und Doreen war ein Hingucker. Die war wirklich heiß. Also die hat alle Wessi-Mädchen in die Tasche gesteckt. Mhm. Und da habe ich dann zum ersten Mal ein mir bis dato unbekanntes Sekret meine Latzhose runterlaufen lassen sehen und merken. Und deswegen, so ist meine Freude heute über die Gäste, die hier sind.
Krass, welche gestern Klasse? Schon in die Buchs gespritzt, ey. Gibt's ja gar nicht.
Ja, da ging's los.
Interesting, ja.
Doreen ist sozusagen meine erste gewesen. Kann man das zählen? Nee, das zählt man nicht, oder? Nee, das kann man nicht zählen.
Nicht wirklich.
Ich glaube nicht.
Nee, also sie weiß ja nichts davon.
Ja.
Und damit ist dieses Video demonetarisiert. Nach nicht mal einer Minute.
Wir sind explicit, insofern. Aber gut, wenn ich es mir recht überlege, ich meine, mein erster offizieller Sex hat auch nicht viel länger gedauert. Insofern, es passt schon. Also es ist schon vergleichbar.
Ja, das heißt, wann war das? Auch in der Schule da? Oder mit der Doreen?
Das war mit Doreen 3 Tage später, richtig.
Wie? Du hast doch neulich hast du erzählt, dass das hier die Oma à la die Hand Gottes war.
Ja, siehst du, ich mache ein Mysterium draus. Mhm. Wo die Wahrheit liegt, wissen wir nicht. Soli, stell mal unsere Gäste vor, auf die ich mich so hier gefreut habe.
Na, das hat man doch jetzt schon rausgehört. Wir begrüßen die Filmfressen.
Na, Hallöchen,
moin, Jungs. Moin.
Hi.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Wir wissen ja schon gar nicht mehr, wie das ist. Wir waren ja schon länger nicht mehr da, aber letztes Jahr waren wir ganz oft da. Aber jetzt sind wir wieder da. Jetzt ist wieder was, so ein Kribbeln ist wieder da, so ein ganz besonderes Gefühl.
Ja, ihr habt euch rar gemacht.
Aber
viel zu tun hier, ne?
Ja.
Viel Arbeit, viel Privates, private Umbrüche und so. Da ist ein bisschen wenig Zeit.
Wir waren ja letztes Jahr häufiger bei euch zu Gast und dann haben wir versucht, noch irgendwie alle möglichen Freunde und Kollegen, die wir sonst so haben, in der Bubble, in der sogenannten Blase, einzuladen. Das war unser Ziel für letztes Jahr, alle Freunde und Kollegen in dem Jahr irgendwie mal vor Mikro oder vor der Kamera zu haben. Und das hat nicht funktioniert, leider. Hm. Ne, Peter? Und dann haben wir noch super viel anderes Zeug produziert, aber jetzt sind wir ja wieder da. Jetzt ist auch wieder was Besonderes. Jetzt
sind wir wieder vereint, ne? Ja.
Ja. Guess, wüsstest du, wie lange das her ist?
Lustigerweise ist es exakt fast ein Jahr her. Also ich habe die Folge, die wir aufgenommen haben, hier die letzte, wo wir uns zusammen getroffen haben, also mal jetzt mal nicht mitgezählt, dass wir uns jetzt die Jubiläumsfolge nochmal gesehen haben, ja, für ein Segment und so.
Ah, okay.
Da waren wir auch nochmal connected und der Bewegtbild-Banausen-Bash war ja auch dann irgendwie im Sommer. Danach. Aber unsere erste offizielle Episode, die ist tatsächlich im März gewesen letzten Jahres.
Okay, krass.
Ach krass, okay, aber wir hatten auf jeden Fall das Quiz noch gemacht und wir hatten noch das mit dem, wo wir dieses Leviathan besprochen haben.
Genau. Ja, genau. Insofern waren wir ja regelmäßig schon zusammen hier, um nicht den Kontakt zu komplett hier zu verlieren. Aber ey, wir sind ja noch jung, insofern kommt Zeit, kommt Rat.
Ja, in Kontakt war man ja eh.
Eben.
Das bekommen ja nur andere Leute da nicht mit. Eben, wir sind ja nicht in unseren privaten Chatgruppen.
Das stimmt. Aber wir freuen uns auf jeden Fall hier zu sein. Ich meine, wenn ihr in dem Moment, wenn man eure Stimmen gehört hat am Anfang des Podcasts, wussten ja schon die meisten unserer Hörer, wer das ist, so die beiden Herren von den Filmfressen und von Cinephile, die werden ja auch von unseren Leuten sehr gerne gehört.
Ja, ja.
Achso, kennt man uns. Müssen wir jetzt gar nicht vorstellen, was wir machen.
Ihr kennt euch.
Nee.
Okay.
Müsst ihr nicht. Also wenn ihr da was vorbereitet habt.
Reiten, schwimmen und lesen.
Genau.
Manchmal alles zusammen.
Peter, was sind deine Hobbys?
Ich habe tatsächlich keine.
Keine Hobbys.
Ich habe auch keine Freunde, mit denen ich welche teilen könnte, von daher.
Ich kann dir Doreen vorstellen, wenn du willst.
wie alt ist sie heute?
Die müsste jetzt in den 40ern, Ende 40 sein auf jeden Fall.
Ach stimmt, ich vergesse immer.
Dass andere Menschen auch älter werden. Das
noch älter vor allen Dingen, ja.
Genau. Was macht denn Doreen heute? Das würde mich mal interessieren.
Das ist eine gute Frage, aber ich weiß, dass ich mit einem Kumpel, nachdem wir in der Oberschule waren irgendwann, also 3-4 Jahre nach der Grundschule, sind wir mal bei ihr eingeritten, weil wir rausgefunden haben, wo die gewohnt hat. Und da haben wir einfach mal so auf die Blöde sind wir dann hingefahren und haben bei ihr geklingelt und haben gesagt, ey Doreen, wir sind's, die vor 4 Jahren mit dir in die Klasse gegangen sind. und haben dann so einen Überraschungsbesuch bei ihr gestartet. Das war schon ein bisschen lustig. Aber den Überraschungsbesuch habe ich jetzt nicht 20, 25 Jahre später danach nochmal gemacht, sondern das war dann wirklich 3, 4 Jahre mit einem Kumpel.
Fand sie das denn cool?
Später. Ja, sie fand es cool. Die hat uns dann reingelassen. Die hat sich gefreut. Also da waren dann so Bilder von ihrem Freund.
Sie hat uns dann reingelassen, wollte er sagen.
Da waren wirklich so Bilder von, ihr und ihrem, von ihrem Freund so an der Wand und so, wo ich auch dachte, okay, ist schon, der ist jetzt nicht da, aber ist schon komisch, dass sie irgendwie zwei wildfremde Typen reinlässt, so weißt du. Aber,
naja, ja, wildfremd ja nicht.
Eben. Nach eurer ersten Begegnung?
Ja, weiß ich nicht. Wenn meine Freundin jetzt gesagt hätte, ja, hier, hier haben zwei Schulkameraden geklingelt und dann waren die hier die halbe Nacht, waren die bei mir zu Hause und so. Ich habe die erstmal, ich habe mit denen hier erstmal ein bisschen gefeiert und eine Wodkaflasche aufgemacht. Das wäre, weiß nicht, ob ich das so cool finden würde. Mhm. Aber ich bin ja auch eher
sehr konservativer Typ.
Sehr konservativ.
Konservativ nennt er das.
Naja, ich weiß nicht, ob man das, würdest du es cool finden? Deine Verlobte sagt jetzt, die hat hier die halbe Klasse eingeladen.
Jetzt sind zwei Leute schon die halbe Klasse.
Man kann ja mal aufrunden.
Ach, ey, ganz ehrlich, ich habe also mit Leuten, die man vorher schon kennt,
ja,
kann man auch was unternehmen. Das ist, da bin ich etwas entspannter.
Ja, stimmt.
Also bei den gleichen, wenn die gleichen Erfahrungen gemacht worden wären hier wie bei dir, ne? Also wenn man davon wüsste, würde ich auch zweimal überlegen, glaube ich.
Aber wo ich auf jeden Fall voll stolz war, ist, dass sie mich gleich erkannt hat und bei meinem Klassenkameradenkumpel überlegt hat. Und auf den ist sie nicht sofort gekommen und dachte so,
Auf ihn ist sie nicht sofort gekommen.
Auf mich, genau.
Hat Gess auf jeden Fall Eindruck hinterlassen.
Habe ich Eindruck hinterlassen hinter ihr, ja. Hat wahrscheinlich meine Geräusche gehört, die so im Nacken da die ganze Zeit irgendwie. Das Grunzen. Hat sie nicht vergessen. Nein, nein, Spaß. Ich war sehr diskret. Keine Glanzstunde heute. Ich würde sagen, wir gehen mal über und reden lieber über Filme und Serien.
Ich finde das sehr unterhaltsam.
Ja, wir müssen auch gar nicht über Filme sprechen, ne? Vom Josko weiter hier so irgendwelche.
Eben, Guess, erzähl doch noch mal ein bisschen von deinen
Geschichten aus der Jugend erzählen.
Liebes Tagebuch. Ich meine, die Leute wundern sich ja schon, warum ich hier so eine peinlichen Anekdoten erzähle. Der Grund ist, weil kaum einer meiner Freunde meines privaten Kreises hört da den Podcast, weil das denen zu nerdig ist. Mhm. Insofern kann ich hier frei von der Leber reden. Meine Freundin hört es nicht und insofern ist das hier, deswegen schäme ich mich nicht.
Da fühlt er sich so sicher.
Cool. Sehr schön. Ich fühle mich safe.
Safe, safe. Kann sich ja richtig austoben hier.
Mhm. Ja, das ist das, das denkt man dann immer, ne? Bei mir ist auch so, das interessiert keine Sau, bis man dann irgendwann mal was sagt gegen oder über irgendeinen Film, den man nicht mag, den andere mögen oder irgendwas, wo man dann denkt, von wegen, es hört keiner. Und dann melden sich die Leute, sag mal, hier, da, du hast das und das in dem Podcast bei Minute 13 gesagt, ne? Meinst du das auch echt so? Einfach mal sagen, ja.
Dann stehen sie alle auf den Barrikaden. Ja, sowieso. Das stimmt schon. Aber ich muss zugeben, ich bin ja auch so ein, ich nehme ja Filme auch sehr emotional auf und nehme die persönlich. Und als ich bei Letterboxd dann auch so mit Leuten connected war, die ich selber nicht kannte, zu denen ich keinen Bezug hatte, und die haben dann angefangen, so ein, zwei Filme, die ich halt wirklich liebe und an denen mein Herz hängt, so beschissen zu bewerten und total auseinanderzunehmen. Das habe ich dann zwei, drei Mal mir angeguckt und beim vierten Film habe ich dann gesagt, so okay, fickt euch, so ich entfremde euch so, Cancel Culture und ich bin dabei. Und das habe ich dann wirklich persönlich genommen. So. Also wenn das so Leute sind, die ich nicht kenne, dann sage ich so...
Echt?
Aber ja, wieso gibst du auch einen Fick auf die Meinung von Leuten, die du überhaupt nicht kennst?
Nee, aber ich muss mich ja mit denen nicht connecten. Also weißt du, ich muss ja mit denen dann nicht... Ich muss ja mit denen nicht relaten und deren mir Reviews angucken, mich dann aufregen über die, sondern lösch die dann halt aus meiner Timeline. Und wenn das aber... wenn das aber Leute sind, die ich kenne, wenn das so Kumpels sind, auf dessen Meinung ich Wert lege und die zerreißen den Film, dann ist das was anderes, weil zu denen habe ich eine persönliche Bindung und die haben... Die können den Film zerreißen, da rege ich mich halt drüber auf. Aber wenn das Fremde sind, dann sage ich so, naja gut, okay, ich entfolge euch. Ich bin da sehr radikal.
Ja, ich kann das verstehen. Das hat mich, früher klingt jetzt so blöd, aber eine Zeit lang hat mich das auch gestört, genervt. Mhm. Aber irgendwann habe ich dann auch einfach gedacht, so, ja komm, ey, wenn das den Leuten nicht gefällt oder wenn sie es auch dann, es gibt auch genug Menschen, die das dann halt vollkommen einfach nur schreiben, er war voll der Rotz. Vielleicht wollen die auch einfach nur Leute ärgern damit, trollen, wie man heutzutage sagt. Kann sein, ist auch scheißegal, weil, ich weiß nicht, die meisten Sachen lese ich mir gar nicht durch bei Letterboxd. Ich habe gar keine Zeit, mir die Reviews von anderen anzugucken. Deswegen, weiß nicht, in den letzten paar Jahren habe ich das ganz gut geschafft, so einen Abstand dazu zu bekommen. Mhm. Es sei denn natürlich, man ist irgendwie vor Ort, man ist in Persona miteinander und wie soll ich sagen, hat dann so, also spricht persönlich miteinander und diskutiert über einen Film. Das finde ich dann wieder spannend und interessant. Aber so über dieses Internet, ne, kennt ihr diese Internets? Einfach so schreiben so, er ist Rotze, nee, ist geil, weil, nee, ist scheiße, weil. Ja, nee.
Ah, das führt selten zu was.
Ja, stimmt schon. Ja. Aber ich meine, wenn du siehst, dass einer so sich sämtliche neuen Netflix-Filme anguckt und dann guckt er halt Taxi Driver und gibt ihm irgendwie 2 Sterne und sich da nicht aufzuregen und ich als Filmliebhaber das nicht persönlich zu nehmen, das ist einfach, da verlangt man mir zu viel ab.
Nein, den darfst du gar nicht persönlich nehmen. Das ist einfach, da weißt du, dann hast du die Bestätigung, das sind Menschen, mit denen du nie auf ein versus auf einen Nenner kommen wirst, was Filme angeht. Und dann hast du mit denen einfach nichts gemeinsam, was das angeht.
Und deswegen entfolgen. Das ist ja dann meine Lösung.
Kannst du immer machen, klar.
Ja. Also es ist ja sowieso so, dass ich grundsätzlich den Leuten folge, die auch Rezensionen schreiben und die Reviews schreiben, wenn einer so wie Lee zum Beispiel Letterboxd nur nutzt, um zu gucken, welche Filme er gesehen hat und die nicht mal bewertet, sondern einfach nur irgendwie als Übersicht für sich, dann sind das ja keine Leute, das ist ja kein Mehrwert für dich.
Also auch entfolgt dann dem Lee.
Nee, wir folgen uns gar nicht so, weil sonst würden wir sehen, was der andere geguckt hat und so. Das ist ja auch noch so ein Ding. Also Lee und ich folgen uns tatsächlich.
Bei euch ist das ja so spannend, ne?
Lee ist die einzige.
Also sie macht so ein Geheimnis daraus.
Immer ein Geheimnis draus.
Total geheimnisvoll.
Lee ist der einzige, den ich geblockt habe bei Letterboxd tatsächlich.
Geht das denn?
Ja, ja, das habe ich doch bei dir probiert, ob man jemanden blocken kann.
Ach ja, stimmt. Ja, okay. Blocken, sehr schön.
Also bei ihm sehe ich noch nicht mal, ob der mit irgendjemandem befreundet ist, mit dem ich befreundet bin. Das wird auch nicht angezeigt.
Ich verstehe nicht, warum mir Leute folgen. Weil da passiert nichts.
That's what Jesus said.
Ja.
Ah, nice one.
Hast du mir mal ein großes Vorbild jetzt hier an die Seite gestellt. Na danke.
Nur das Beste. Kurz vor Ostern. Ja, wollen wir zu Filmen überleiten und dann können wir zwischendurch immer noch ein bisschen.
Ja, wir haben tatsächlich ein gemeinsames Projekt heute, den wir alle gesehen haben. Und ansonsten hat jeder noch ein eigenes Filmchen oder eine Serie dabei. Und wir haben beschlossen, dass Guess anfängt.
Haben wir. Und ich habe einen Film mitgebracht aus dem Jahr 1968. Das war das Jahr, wo ich Doreen kennengelernt habe. mit einem der coolsten Säue der Filmgeschichte, also wirklich mit einem der coolsten Typen. Pauly Shore ist es nicht. Es ist Steve McQueen.
Ey, Alter, jetzt wo du Pauly Shore erwähnst. Ich habe neulich...
Du hast einen Pauly Shore-Film mitgebracht.
Nee, wobei, hatte ich neulich vor.
Okay.
Ja, weil ein Film, den ich tatsächlich auch als Teenager übelst gefeiert habe, habe ich neulich gesehen. Der hat einen Metascore von 1, Alter.
1?
1.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ich nehme mich auch nicht. Und dann das ausgerechnete Film, den ich wirklich oft gesehen habe, mit Pauly Shore in der Hauptrolle. Dann dachte ich, okay, den muss ich mal wieder gucken und hier bringen. Nee, darum ging es nicht. Sondern im Zuge dessen habe ich dann so Nachrichten gesehen, irgendwie auf Vanity Fair oder Hollywood Reporter oder so war das. Pauly Shore hat jetzt gerade so ein bisschen Furore gemacht, weil der in diesem Pinocchio-Animationsfilm spricht ausgerechnet eher Pinocchio.
Wie hat dann den Move gelandet, okay?
Und er spricht den halt so. Und das ist jetzt völlig wertfrei, ne?
Aber Moment, das ist nicht die Verfilmung mit Tom Cruise, oder? Also von der reden wir jetzt nicht.
Nee, das war ein Animationsfilm.
Ach so.
Ach so, ein reiner Animationsfilm. Ja. Okay, von dem habe ich nichts gehört, weil ich weiß, dass ja jetzt die Disney-Realverfilmung von Pinocchio rauskommt. Und da spielt genau. Tom Cruise den Geppetto. Da ist nicht Pinocchio von Pauly Shore
synchronisiert. Tom Hanks spielt den Geppetto, nicht
Was habe ich gesagt? Tom Cruise,
ja.
Nee, Tom Hanks meinte ich, Entschuldigung.
Wäre aber auch schön. Aber das wird eine Realverfilmung, das heißt, die Puppe muss dann auch echt sein, ne?
Ja, oder halt animiert. Und das ist ja das, was ich dachte gerade, dass die Puppe vielleicht animiert ist und Pauly Shore den spricht.
Nee, es gab vor kurzem so einen Animationsfilm und da hat er den Pinocchio gesprochen. Und ist seitdem auf TikTok so ein Hit, weil er den, da gab es halt Memes ohne Ende, weil so wie er den spricht, hat er halt in der LGBTQ-Community da ziemlich einen Anklang gefunden und wurde deswegen zum Meme und jetzt ist er plötzlich wieder irgendwie im Gespräch, er ist voll abgefahren.
Pauly Shore ist ein
Pauly fucking Shore, Alter.
Okay.
Cool. Und da habe ich mir das mal reingezogen und es ist wirklich abgefahren, wie er den spricht, Alter, das ist halt, ja. Musst du mal reinziehen.
Ja, einen Pauly Shore-Film hatten wir noch nicht. Das wäre eine Premiere.
Mhm.
Nee, es ist nicht. Es ist Steve McQueen, von dem ich hier rede. Den finde ich schon ziemlich lässig.
Na klar.
Und von dem habe ich mir einen Film angeguckt, das ist im Jahr 1968. Der heißt Thomas Crown ist nicht zu fassen.
Ach, geil.
The Thomas Crown Affair.
Mhm.
Wer kennt ihn?
Tja, das ist das Ding.
Also ich meine, ich hätte nur das Remake gesehen. Das ist doch hier mit dem hier Pierce Brosnan.
Oder? Nee, ja, genau. René Russo war noch dabei.
Ja, okay.
Richtig, die beiden.
Ich meine, das Original habe ich nicht gesehen.
Geil, wollte ich aber auch immer mal sehen. Cool.
Wolltest du auch mal sehen? Ja, bei mir war es eine Erstsichtung. Ich kannte ihn auch bisher nicht. Manu, wie sieht's bei dir aus?
Achso, ich habe den Kopf geschüttelt. Das hat man nicht gehört, ne, auf der Aufnahme.
Nee, hat man nicht gehört.
Nee, hab den auch nicht gesehen. Ne.
Vielleicht, wenn du nächstes Mal den Kopf schüttelst, kannst du mal gegen das Mikrofon immer hauen. Dann genau. Hätten wir es akustisch auch mitbekommen.
Ich hab vergessen, wie Podcast funktioniert.
Ja. Der Regisseur war Norman Jewson. Das ist der Herr, den wir auch in der Hitze der Nacht zu verdanken haben mit Sidney Poitier. Großer Film. Und hat schon ein paar gefeierte Filme rausgebracht. Ich glaube auch Moonstruck, hier Mondsüchtig ist auch von ihm, da war er im Oscar-Rennen. Mhm. Oh. Schon ein großer Regisseur. Und das Drehbuch ist von Alan Trussman. Der hat bis dato noch nicht so viel gemacht. Der hat danach noch das Drehbuch von Bullet geschrieben und so für Steve McQueen. Also danach hat er noch große Drehbücher geschrieben. Die Idee zu Thomas Crown Affair ist ihm gekommen, als er in der Bank gearbeitet hat. Und dann als Bankmitarbeiter überlegt hat, wie wäre es eigentlich, diese Bank auszurauben.
Okay.
Und dann hat er das Drehbuch zu Papier gebracht. Also es ist ein bisschen autobiografisch hier, was er da einfließen ließ.
Aber ganz ehrlich, ne, ich glaube, jeder, der in der Bank arbeitet, hat sich zumindest einmal, wenigstens einmal in seinem Leben gefragt oder hat geguckt, okay, da sind die Sicherheitslücken. Mhm. So und so könnte man diese Bank theoretisch ausrauben, oder?
Ja.
Ich denke auch, es liegt nahe, ja. Auf jeden Fall, wenn man dann weiß, okay, da ist die Kamera-Ecke und wenn du weißt, wie das Prozedere jeden Morgen geht, dass man sich da fragt, wie wäre es wohl, wenn man das alles wissen würde.
Hey, jetzt habe ich gerade nachgeguckt, weil du gesagt hast, dass er danach noch Bullet geschrieben hat. Der Bullet war ja auch 68.
Dann muss das nächste Drehbuch geschrieben gewesen sein.
Krass, ja.
Ich hatte nämlich eben, als du die Daten gesagt hast, hätte ich auf Bullet getippt.
Ich auch, ja.
Aber
den kennen wir aber alle hoffentlich, weil das ist auf jeden Fall ein...
Ja, aber ist lange her.
Sehr kultig für Alter.
Oh ja.
Ja. Thomas Crown, gespielt von Steve McQueen, ist sehr reich, lebt das Jet-Set-Leben, hat ein riesen Apartment, hat geile Autos, aber es, die hat er, also das ganze Geld hat er zusammengekriegt, indem er illegale Machenschaften gemacht hat und anderen Banken überfallen hat. Und das macht er auch am Anfang des Films, indem er Leute rekrutiert, die sich nicht kennen, um einen Banküberfall zu starten. Und die Leute, damit die ihn auch nicht identifizieren, damit die nicht wissen, mit wem die zu tun haben, sitzt da am Anfang ganz geheimnisvoll hinter so einem Schreibtisch, mit ähnlicher Beleuchtung wie Peter jetzt gerade vor uns. Also sehr, sehr hell, sodass man ihn nicht erkennt. Und du siehst ihn halt so geheimnisvoll hinter diesem hellen Licht und du hörst die Stimme von Steve McQueen, aber die vor dem Schreibtisch sitzen und die versuchen zu gucken, wer ist denn da, die könnten ihn nicht identifizieren.
Okay.
Und dann rekrutiert er da diese Bande und die überfallen eine Bank. Und es wird schnell danach klar, dass es ihm nicht um diesen Reichtum geht, weil so viel Reichtum, wie er gerade hat, er hat mehr Geld, als er ausgeben kann, sondern es geht ihm um diesen Nervenkitzel und den Reiz. Es geht ihm darum, immer diesen Kick zu verspüren, ob er diese Bank ausrauben kann oder nicht. So ein Typ ist das. Mhm. Und als er mit seiner Bande diese Bank überfällt, engagiert der Bankchef eine Versicherungsinspektorin, Vicki Anderson. Vicki Anderson wird gespielt von Faye Dunaway.
Ach. Nice.
Und das wird nicht nur, also dieser Thomas Crown wird nicht nur für sie eine Herausforderung, weil die wissen natürlich, dass er der Verdächtige Nummer eins ist, als von wegen reicher Typ, wo niemand weiß, wie ist er zu dem Geld gekommen und er wird natürlich sofort verdächtig, aber man kann ihm nichts nachweisen. Weil er war ja auch nicht direkt bei diesem Banküberfall dabei, sondern es waren alles irgendwie seine Hiwis. Mhm. Das heißt, sie ist sehr engagiert, rauszufinden, wie er diesen Banküberfall getan hat und es ihm nachzuweisen. Und er wiederum fühlt sich durch die Versicherungsagentin, die auch noch zudem sehr sexy ist, natürlich auch sehr herausgefordert, weil wir haben ja schon etabliert, es geht um den Nervenkitzel. Mhm. Und dann fängt dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden an. Was ungefähr meine 1:1 Inhaltsangabe ist von Verlockende Falle, den ich hier schon hatte. Mhm. Und lustigerweise sollte Sean Connery die Rolle von Steve McQueen übernehmen. Der war die erste Wahl.
Okay.
Und hat es dann im Nachhinein, er hat es abgelehnt und hat es im Nachhinein bereut, dass er es abgelehnt hat.
Hat dann aber 30 Jahre später einfach gemacht.
Hat 30 Jahre später mit Catherine Zeta-Jones praktisch ja fast diesen so einen ähnlichen Film hingelegt. Das ist auch lustig, nur mit einem sehr absurden Altersunterschied. Mhm. Obwohl, wenn man sieht, worauf Catherine Zeta-Jones im Privat steht, ist es vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, Michael Douglas ist ja auch, da sind ja auch ein paar Jahre dazwischen.
Ja, aber Sean Connery, ich meine, gut, der ist aber auch eine ziemlich coole Sau. Und ich glaube, also der war ja auch bis vor kurzem noch attraktiv.
Ja, das auf jeden Fall.
Attraktiver Mann, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Zweifelsohne.
Ja. Aber der war trotzdem, ich glaube, es gab diese Awards,
ja,
wo man
genau
auch diesen absurden Altersunterschied zwischen Leinwandpaaren hatte und da waren die auch...
Diese Women's Allegiance of Film Journalists, die verleihen doch immer diese herrlichen Preise, wo es um den absurdesten Altersunterschied beim Love Interest geht und so.
Richtig,
die haben ich den Preis das zum ersten Mal. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt.
Ja gut, ihr seid ja auch nicht so, Awards gehen euch ja ziemlich am Arsch vorbei, so das habe ich ja mitbekommen.
Da lacht er.
Ja, das stimmt schon, dass wir jetzt so auf Filmpreise oder auch auf Musikpreise und so nicht so viel geben, aber natürlich kennt man ja viele große Preise, aber ich habe ohne Witz noch nie davon gehört.
Okay.
Ja, das ist, glaube ich, auch kein großer Preis, aber der wird tatsächlich auch jedes Jahr verliehen und die haben so ein paar ziemlich abgefahrene Kategorien. Also die haben dann natürlich auch ne beste Regisseurin, beste Schauspielerin und so den ganzen Kram, aber dann eben auch so ein paar Kategorien, wo es in die Richtung geht, ja.
Der lauteste Furz.
Oder? Absurdester Altersunterschied zwischen den beiden Hauptfiguren oder den Love Interests. Sowas eben.
Ja, solche Leistungen wollen auch belohnt werden, ne?
Kennt ihr den? Kennt ihr eigentlich den Most Stinkers Award? Hieß der so?
Nee, The Stinkers Bad Movie Award.
Stinkers sowas. Bad Movie Award.
Nein.
Nee.
Die haben nämlich auch geile Kategorien.
Ja.
Was war das so von wegen die unhorrormäßigste Horror-Szene?
Ja, yeah, the least, so? Genau, least scary Horror Movie oder
das ist geil.
Not so special, special effects.
Oder alles ab einfach.
Hier, was war das mit dem, ach so, not so dynamic duo.
Not so dynamic duo, ja, das war auch shit.
Und solche Geschichten, ja.
Ziemlich geil, ja. Ja, und da hat der abgeräumt, verlockende Falle. Aber gut, wir sind ja jetzt bei Thomas Crown ist nicht zu fassen. Und also ich dachte, dass 24 den Splitscreen erfunden hat im Film und Serien, aber es gab ihn schon vorher und Thomas Crown hat das definitiv auf die Spitze getrieben. Also was hier an Splitscreens gemacht wird.
Nicht wirklich, dass 24 das Ding erfunden
hat. Okay. Natürlich nicht. Doch, es war Jack Bauer. Jack Bauer hat den Splitscreen erfunden.
Nein, weil das fand ich ja schon so cool an dem Ang Lee Hulk, dass der da diesen Splitscreen wieder bedient hat, weil das halt gerade in den Ende 60er und 70er war das schon groß.
Ja, aber war das nicht schon zwischendurch bei Tarantino und so schon mit drin? Vor dem Hulk und Co.?
Also nein, ich sag nur, er hat es ja bewusst zitiert aufgrund der Serie, weil das eben in der Zeit war das halt echt large, so diese Splitscreen-Nummer.
Okay.
Und er hat natürlich damit auch so auf die Comic-Panels angespielt. Mhm, das war schon so eine künstlerische Entscheidung. Aber überhaupt ein Stilmittel, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal bei uns im Podcast gesagt, aber ich muss immer wieder sagen, aus den 70ern, was ich in sehr vielen 70er-Filmen sehe, was heutzutage vollkommen in Vergessenheit geraten ist. Also es wird zu wenig benutzt. Und ich mache da auf jeden Fall, ich mache eine Crowdfunding-Kampagne. Es soll mehr gezoomt werden in Filmen. Mhm. So schöne, so ranzoomen, auf so wie Mario Bava halt und so. Und Sergio Martino, so an Gesichter ranzoomen und sowas. Total geil.
Ja, du meinst
Fucci, also, so die ganzen Italiener.
So Italo wär's dann damals.
Du meinst vor allem wahrscheinlich auch diese Reißzooms, ne? Also wo es halt ganz schnell passiert. Oder geht's dir da um?
Ja, ja, genau. Weil, so. Aber es ist da jemand, also das ist so, da ist eine Szene, ne, eine totale, und dann wird rangezoomt an ein Gesicht von einer Figur.
Naja, das machen sie heute natürlich lieber über Fahrten, ne?
Das ist wie das.
Ist egal, das machen alle. Zoomen. Es muss mehr gezoomt werden.
Es muss mehr gezoomt werden. Wir machen einen Aufruf hier. Wir starten eine Petition. Das ist wie dieses Kind mit diesem Murmeltier, was sich so in die Kamera umdreht. Meinst du so einen Zoom? Kennst du das Murmeltier?
Ach so, das meinst du? Ja, diesen.
Genau. Genau, das Ding. So einen Zoom wollen wir haben in dem Film.
Ist das nicht ein Hamster?
Ist das ein Hamster?
Oder ein Guinea Pig? Ja, das ist ein Hamster. Entschuldigung.
Ja, irgendwas.
Nee, Genepik ist ein Meerschweinchen.
Irgendein Nagetier auf jeden Fall.
Meerschweinchen, meinte ich. Egal, irgendwas, was man in Südamerika isst.
Also. Genau. Und was sich andere in. Naja, okay.
Was manche in andere Körper öffnen.
Was andere, was andere Chirurgen vielleicht rausoperieren
es
mussten.
Es gibt immer mehr Gründe, warum du South Park gucken musst, Alter. Echt.
Davon habe ich sogar gehört.
Okay.
Davon habe ich sogar gehört, von diesem Handlungsstrang.
Da gibt es eine komplette Episode aus der Sicht der Maus. Die da
echt
im Körper unterwegs ist.
Oh mein Gott, das wird immer absurder. Neulich hatten wir ja die Heavy Metal Episode, da war ich schon ein bisschen intrigued, mir die anzugucken.
Mit der Katzenpisse.
Ja. Boah, da ist doch dieser Song. Dieser Song, den das singt. Da-da-da, hier bei South Park. Das ist so ein richtiges Abenteuer, was die halt da erlebt in dem Körper von Garrison, ist das, ne?
Mhm.
Das ist
stimmt, da gibt es auch einen Song dazu. Ja.
Okay.
Wir sind, glaube ich, ein bisschen abgekommen vom Thema.
Ja, stimmt, wir waren bei Steve McQueen.
Wir waren bei Steve McQueen und wir waren bei den Splitscreens. Und da wollte ich erzählen, dass die hier schon sehr inflationär eingesetzt worden sind. Aber es sieht natürlich endlos cool aus. Du hast teilweise einen komplett schwarzen Bildschirm, wo du ganz oben links in der Ecke so ein kleines rechteckigen Ausschnitt hast, wo du dann irgendwie die beiden so beim Knutschen siehst oder so, weißt du. Und ansonsten ist der Bildschirm komplett schwarz. Oder unten rechts ist irgendwie so ein Kasten, wo halt irgendwas passiert und so. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr frühes Beispiel von Style over Substance in einem Film. Das habe ich selten in so einem alten Film gesehen, weil du hast ganz viele Momente, wo du siehst, wie die beiden sich halt näher kommen, Faye Dunaway und Steve McQueen, und dann demonstriert er ihr natürlich so sein Reichtum. Und die spielen zum Beispiel Schach zusammen. Und das ist eine 5-Minuten-Sequenz, wo die wortlos miteinander Schach spielen und du siehst so Close-Up, Zoom-Close-Up auf Faye Dunaways Gesicht, wie sich dann so auf den Fingern so rumkaut, weißt du, und dann so lasziv so von unten in die Kamera guckt. Und dann Close-Up auf Steve McQueen, so weißt du, und dazu läuft halt so jazzige, schmissige Musik und so. Dann fährt er sich in seinem Strandbuggy natürlich über den Strand total wild durch die Gegend und zieht da seine Kurven. Komm mit mir,
ich fang
mit
meinem Bugy. Ich wollte gerade sagen, im Hintergrund läuft genau dieses Lied, ey, wir hören es alle. Yeah. Oh mein Gott.
Come with me for fun in my buggy.
Oh Gott.
Und weißt du, was mein Highlight ist in dem Film? Diese Strandbuggy-Szene, die kommt nochmal. Der fährt noch ein zweites Mal mit ihr mit dem Strandbuggy durch den Strand, durch die Gegend. Ich dachte, okay, übertreibt doch nicht. Also die zeigen natürlich, wie reich er ist. Und bis zu einem Zeitpunkt, dass wir uns natürlich nicht sicher sind, okay, hat die jetzt Gefallen an ihn gefunden? Verliebt sie sich in ihn? Ist die jetzt auf seiner Seite? Oder arbeitet sie letztendlich immer noch für die Versicherungsagentur oder für die Bank? So, weißt du? Das ist ja dieses Ding, was sich der Zuschauer dann fragen soll.
Es könnte ja auch beides sein.
Es könnte beides sein, ja. Dann habe ich schon erwähnt, dieser schmissige Score. Du hast einen...
schmissig.
Ja, du hast so einen ganz melancholischen Titelsong, The Windmills of Our Minds. Der hat auch den Oscar bekommen, tatsächlich.
Der wurde mehrfach gesampelt im Hip-Hop.
Ja, glaube ich. Der gewann den Oscar.
Klar. Wurde auch oft nochmal reinterpretiert. Windmills of Our Mind ist ein bekannter Song, ja.
Okay. Ja, gut. Aber untypisch für den Score auf jeden Fall, weil der Rest ist natürlich eher, eher so funk und soulig so.
Stimmt, aus, der ist voll ruhig.
Der ist eher ruhig, ja. Der passt. Der kommt halt in den romantischen Momenten zum Vorschein. Und interessanter Ansatz, was die Musik angeht, die Vertonung zu dem Film, der Composer bekam 5 Stunden Filmmaterial von Thomas Crown, ist nicht zu fassen, und hat aus diesen 5 Stunden einen 90-Minuten-Score geschrieben. Und dann eine ganz untypische Herangehensweise, da haben die anhand des Scores praktisch den Film geschnitten.
Den Film auf den Score
geschnitten? Die haben den Film auf den Score 90 Minuten runtergeschnitten, damit das musikalisch so ein bisschen reinpasst. Was ja normalerweise umgekehrt passiert.
Ja, logisch.
Du hast 90 Minuten lang Musik?
Nein, nein, nicht durchgängig. Aber schon so, die haben halt den Score so runtergeschraubt.
Genau,
haben
der auf 90 Minuten passt.
Genau, haben halt teilweise auch den, ist jetzt nicht durchgängig, ist ein Score, aber die haben dann teilweise natürlich auch den Score ausgeblendet, aber so, dass es halt passt.
Aber dann muss ja im Grunde der Score perfekt sein. Also macht sich das bemerkbar?
Nö. Fällt zumindest nicht negativ auf.
Nee, es sollte ja positiv
auf das Setup und dann, nö.
Ja. Nee, fällt weder positiv noch negativ auf. Also ist,
okay.
Ist okay. Ja, also es ist ein sehr stylischer, cooler Film. Steve McQueen mit den neuesten Rennautos unterwegs, trägt die schickesten Anzüge, hat Sonnenbrillen auf. Dieser Banküberfall ist jetzt auch nicht besonders spektakulär, dass man sagt, das ist jetzt...
Ja, das klingt jetzt auch so, als wäre es eher so eine Romanze, als jetzt hier so ein Heist-Movie.
Das klingt also nach einem Michael Bay-Film.
Also wenn du, Michael Bay ist auf jeden Fall nicht, weil wenn du die Heist-Szene runterbrichst auf die 102 Minuten, wie der Film geht, dann hast du vielleicht 15 Minuten Action.
Und der Rest ist dann halt wirklich diese Kiste zwischen den beiden,
oder? Naja, auch so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, weil die Bank versucht ja schon ihm auf die Schliche zu kommen und macht da ihre Ansagen und so, aber da gibt es keine wilden Verfolgungsjagden à la Bullet oder Co., sondern das ist halt einfach nur ein stilvoller Film, wo Steve McQueen halt diesen Typen spielt, den man halt nicht so zu fassen kriegt, wenn man durch die Finger flutscht, was die Authorities angeht.
Okay.
Und deswegen ist es auch nicht sein bester Film. Aber er ist definitiv einer seiner stylischsten, das steht fest.
Ja,
kann also, erinnert wieder an Michael Bay.
Ja.
Kein so guter Film, aber sehr stylisch und sehr cool.
Norman Jewison, der Regisseur von In der Hitze der Nacht, der Michael Bay der 60er Jahre. Jetzt haben wir es definiert.
So hart wollen wir doch auch nicht mit ihm ins Gericht gehen.
Aber funktioniert das dann über die Lauflänge? Weil
ja.
Style over Substance ist ja immer so eine Sache.
Also 100% Style over Substance, da würde ich zusammenfassen, aber es ist immer noch ein guter Film, also man kann ihn gucken. Aber man sollte hier nicht einen krassen Heist-Movie erwarten, der 68 umgedreht war. Also da gibt es ganz andere Kandidaten, wo man sagt, hier ist mehr Action und hier ist mehr Substanz und mehr Story, weil die Story ist hier wirklich dünn.
Okay.
Da fällt mir gerade auf, dass ich, glaube ich, fast jedes Mal, wenn ich bei euch zu Gast war, also wenn wir bei euch zu Gast waren, habe ich mindestens einen Film mitgebracht, der auch Style over Substance war.
Okay.
Also muss wenn ja ich jetzt so sein. Im Kopf zu, überschlage.
Muss ja auch nicht schlecht sein. Also ihr habt mir mit euren Filmen auf jeden Fall, das waren meistens Wunschlistenkandidaten bei mir. Ich habe mir meistens, nachdem ihr hier wart, die Filme auf die Wunschliste bei Letterboxd gepackt. Also bei Peter war es ja dieser Botch, den habe ich mir danach auf jeden Fall gleich dahin gepackt, den habe ich immer noch nicht gesehen. Und bei dir hier, wie hieß er? Nicht El Topo, du hast diesen anderen mitgebracht. Holy Mountain.
Also, ja genau, der Heilige Berg von Alejandro Jodorowsky.
Jodorowsky, den will ich natürlich auch noch sehen.
Ja, ich auch.
Ja, mehr gibt es nicht zu sagen von Thomas Crown. Über Thomas Crown ist nicht zu fassen. Thomas Crown Affair hat ein Budget von 4,3 Millionen gehabt. 102 Minuten. Ich würde dann zu den Punkten überleiten, wenn es cool für euch ist. Oder habt ihr noch Fragen?
Für mich fein.
Okay. Jo. Wir haben jetzt wieder lustiges Punkteraten, wie ihr wisst.
Ja, ich habe eine sogar ziemlich genaue Vorstellung, wo du bist.
Ich kann mir vorstellen, dass es nicht allzu schwer ist. Also IMDb ist bei einer 6,9. Er hat einen Metascore von 66. Number of the Beast. Rotten Tomatoes auch 6,6. Also fast Number of the Beast, für diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, was soll das? 3,8.
Der Hobby-Satanist.
Der Satanist in the making.
Ja.
66. 3,8.
Wie heißen denn die Padawan bei den Satanisten? Das müsste doch auch geben.
So Anwärter, Hangarounds.
Genau. Also Schulpraktikanten wären wahrscheinlich nur eine 6, oder? So die Azubis dann die 66 und wenn du dann der ausgebildete Satanist bist, am Ende kriegst du dann dein Diplom mit der 666. Kriegst
alle drei, ja.
Da kriegst du den Number of the Beast. Ja, 3,8 von Audience und Letterboxd ist bei einer 3,3. Das gefällt mir.
Ja, das passt alles ganz gut zusammen. So, Peter muss anfangen.
Peter fängt an, meine verdammt. Punkte zu raten.
Lee, kannst du nicht anfangen, dann hätte ich einen Hinweis.
Ich, ja, das war einfacher für uns. Ich weiß nicht, soll man das machen? Ich, ja, weil
wie du magst.
Nein.
Ich kann gerne vorlegen, okay. Also kein Problem für mich.
Ich habe aber auch schon was im Kopf.
Okay, na dann.
Ja, ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her, dass wir hier waren.
Mhm.
So richtig überschwänglich warst du nicht. Es war vom Regisseur und vom Schauspieler nicht der Beste. Das sind schon mal, da zwei Personen sind, zwei Punkte Abzug.
Ach, du gehst da geile Rechnung, von 10 runter. Okay, ist auch geil.
Herr Peter in der Schule aufgepasst, muss den Rechenweg erklären. Nur das Ergebnis genau. Reicht nicht.
Richtig, genau. Wenn der Rechenweg bis kurz vor Ende richtig ist, dann habe ich ja zumindest ein paar Punkte gewonnen. So, ich gehe auf 7,5, 0,5 für wenig Enthusiasmus in deiner Stimme.
Okay. Ich habe auch in der Schule mal richtig gut aufgepasst. Bis Doreen kam. Da war vorbei.
So, Manu ist dran.
Dann bin ich dran. Also 7,5 halte ich für viel zu hoch gegriffen. Weil, also viel zu hoch ist relativ. Weil das alles schon sehr, du hast es sehr nüchtern vorgetragen. Wie so ein Referat. Wenn Doreen halt im Publikum sitzt. Also nicht ganz so, ne? Begeistert.
Da wäre ich aber euphorisch. Wenn Doreen im Publikum sitzt.
Weiß ich nicht. Deswegen, also ich glaube, du hast dich ein bisschen an die Punkte angeglichen, die du eben vorgelesen hast und würde auf eine 6,5 gehen.
Okay.
Also mich würde es sehr wundern, wenn das nicht entweder eine 7 oder eine 7,5 ist. Ich glaube auch 7,5. Das war so mein erster Impuls, deswegen bleibe ich mal bei dem.
Damit geht der Punkt an niemand von euch.
Es ist eine 7, ne?
Es ist eine 7, ja, eine glatte 7.
Ja, guck mal, aber da sind wir super nah dran.
Ihr seid super nah dran, das ist genau dazwischen.
Alle einen halben.
Alle einen halben Miesen?
Genau dazwischen.
Und es gibt jetzt für jeden 0, ich hab das schon wieder ein bisschen ausradiert aus meinem Gedächtnis.
Nee, jetzt hat eben jeder einen halben Miesen, außer Gast natürlich.
Der sich am meisten von der 0 entfernt, der ist praktisch der Loser der Runde und der am nächsten an der 0 dran ist, der hat gewonnen.
Ja, passt doch.
Wunderbar. Ich glaube, ich habe letztens irgendwann mal gut abgeschnitten dabei, ne?
Mhm.
Ich habe doch beide auch schon mal gewonnen, oder nicht?
Ich glaube auch. Ja. Also ihr kommt, wenn ihr auch gleichzieht mit einem von uns beiden heute und dann, wenn Lee jetzt zum Beispiel gewinnt die Episode und Peter hat genauso viele Punkte, dann kommt ihr in unseren Lostopf und da werdet ihr am Jahresende dann irgendwie, wenn ihr da gezogen werdet, könnt euch da schicke Preise aussuchen. Dann kaufen wir euch irgendwelche Blu-rays oder...
Stimmt, mir wurden irgendwelche Preise, hier uns wurden Preise versprochen.
Euch wurden Preise versprochen.
Und noch nichts ist hier angekommen.
Nee, ich glaube, du hast die Ziehung war schon, ich glaube, war nicht Manu derjenige, der zweimal vertreten war?
Nee, Jan.
Ja, aber noch jemand.
Ach so, stimmt.
Wir hatten zwei Leute, die zweimal drin waren. Ich glaube, Manu war das.
Manu oder Peter, ja.
Ja, Manu, du hattest doppelte Chancen und Jan hatte doppelte Chancen und Jan haben wir dann tatsächlich auch gezogen von den 12, 14, die da drin waren.
So ist das.
Tja.
Aber neues Jahr, neues Glück. Ja.
Okay, kommen wir zum nächsten.
Jetzt übergebe ich mein Zepter an Peter.
Ja.
Ja, das bin ja dann wohl ich. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze aufbaue, aber ich fange erstmal mit einer Retourkutsche an. Ich bin ja, ich weiß nicht, war das, ja natürlich, letztes Jahr bin ich ja etwas unglücklich gegen den Manu im Quiz ausgeschieden. Mhm. Und deshalb kriegt ihr jetzt von mir ein Quiz. Und Manu, du darfst nicht antworten, weil du die Antwort kennen würdest wahrscheinlich. So, ich versuche jetzt mal kurz ein bisschen so die Geschichte des Films, den ich mitgebracht habe, zu erzählen und mal schauen, vielleicht kommt ihr ja mit ein paar Worten darauf, welcher Film das denn sein könnte.
Okay.
Okay. Wir haben eine sechsköpfige Gruppe von, ich sag mal, jungen Erwachsenen.
Die glorreichen Sieben, ich weiß es. Sind die glorreichen Sieben.
Richtig!
Nee, hatten wir eh schon.
Die sind unterwegs, aber der Film, den habt ihr auf jeden Fall noch nicht besprochen. Die sind auf jeden Fall unterwegs in einem Van, in so einem, also ich weiß nicht, ob es ein VW-Van war, aber es war auf jeden Fall ein alter Oldtime-Van. Quasi in einer sehr dürren Wüstenlandschaft, mehr oder weniger. Und die fahren, sind auf dem Weg, kommen an der Tankstelle vorbei und dort wird ihnen von einer Legende erzählt und sie finden daraufhin dann auch eine, ja, wie soll ich sagen, sowas in Richtung ablegene Stadt und treffen dort auf einen mit Leder maskierten Killer.
Ich habe mir schon am Anfang gedacht, wo du den Campingwagen genannt hast, habe ich schon an Texas Chainsaw Massacre gedacht.
Ja, wieso sprichst du dann nicht einfach rein? Also,
ich habe auch dran gedacht, aber über den hat gestern doch schon gesprochen.
Ja, über den habe ich schon gesprochen, aber mich hat irritiert, dass du, warte mal, was war denn das? Da war irgendwas dazwischen, wo ich gesagt habe, okay, nee. Weil du jetzt meintest so ein Mysterium in der Stadt oder so, dann dachte ich so, hä? Okay, das klingt wiederum nicht nach Texas Chainsaw Massacre, das klingt wieder nach irgendeinem Horrorfilm. Wo irgend so ein Mysterium in der Stadt aufgebaut wird oder so. Aber bis dahin war ich, also beim Campingwagen war ich sofort mit den Jugendlichen und dachte so, das ist Texas Chainsaw Massacre. Ich habe auf das Gürteltier gewartet.
Das kommt im dritten Teil.
Genau, davon abgesehen, dass es nur im dritten Teil vorkommt oder auch erst im dritten Teil vorkommt, habe ich das natürlich die Facetten der Geschichte erzählt, dass sie auf den Film kommt. Er ist natürlich ein ganz anderer Film.
Aha.
Aber er liest sich halt genau wie The Texas Chainsaw Massacre und er erzählt die gleiche Geschichte, aber abgewandelt. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt viel vorwegnehme, aber ich wollte mich halt auch so ein bisschen an so einem Centerpiece orientieren. Und diesen Film, den ich heute mitgebracht habe, den habe ich tatsächlich auch in Bonn auf einem Flohmarkt gefunden, für wenig Geld und den wollte ich schon immer mal schauen und mich davon überzeugen, ob das der Rotz ist, den ich erwarte oder ob der doch was kann. So, ich muss mich ja natürlich auch jetzt ein bisschen zurückhalten. Ihr müsst ja noch raten, was Punkte angeht. Also der Film ist aus dem Jahre 2006, heißt WrestleManiac. Und der mit Leder bekleidete, also mit einer Ledermaske bekleidete Killer ist ein, ja, mehr oder weniger verschollener Wrestler. Ein Lucha Libre. Mhm. Der in der Stadt La Sangre de Dios sein Unwesen treibt und dort, ja, geilen Teenagern mehr oder weniger auflauert und in Wrestling-Matches zerstört, mehr oder weniger.
Ist auch ein bedeutungsschwangerer Name in der Stadt.
Ja, ich muss auch gestehen,
das
Manu...
Das Blut Gottes.
Genau, richtig. Das hatte ich nämlich jetzt nicht mehr ganz... Hätte ich jetzt nicht mehr hingekriegt, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Blut Christi.
Nein, Dios ist Gott.
Ja.
Okay, ja,
das hätte ich auch noch zusammengekriegt.
Ich glaube, den habe ich auf Deutsch geschaut und da hieß es Blut Christi und oder zumindest im Untertitel war es so tituliert. Egal. Der Wrestler, der hat tatsächlich auch einen Namen, das ist der El Mascarado. Und der Schauspieler, der diesen Wrestler spielt, ist tatsächlich auch ein ehemaliger Wrestler. Was natürlich relativ hilfreich ist, weil er tatsächlich auch den einen oder anderen Wrestling-Move hier anbringen muss. Und das ist auch ein relativ in Mexiko sehr bekannter Wrestler gewesen. Das ist der Mysterio, der Rey Mysterio, der tatsächlich, ich will jetzt nicht abnörden, aber der vor allem durch seinen Sohn in den letzten 10, 20 Jahren auch nochmal an Bekanntheit gewonnen hat.
Wieso, was hat der gemacht, der Sohn?
Gewrestelt wahrscheinlich.
Ach so.
Ist okay. Ja,
hätte auch sein können, dass er Corona erfunden hat oder so. Dass das der Sohn war.
Genau, okay. Ja.
Nee, aber also ich meine, der hat tatsächlich für die eine oder andere Schlagzeile gesorgt, weil der unter anderem einen anderen Wrestler im Ring getötet hat. Also nicht absichtlich.
Ist das nicht gerade vor kurzem vorgekommen, dass sich einer das Genick gebrochen hat irgendwie im Ring beim Wrestlen?
Das passiert ständig.
Ja.
Wie ständig.
Bisschen Schwund ist
ja, ständig.
Immer.
Ständig. Ja, natürlich. Du kriegst halt kaum was davon mit, weil ich einfach, denke, es gibt, fake. Aktuell gibt es eine große Liga und ein, zwei, ja, die zumindest so ein bisschen Präsenz, Promotion haben und den Rest kriegst du halt nicht mit. Das sterben regelmäßig Leute. Okay. Machen wir uns mal nichts vor. Das ist ein hartes Business.
Wrestling ist schlimmer als Corona. Krass, ey.
Auf jeden Fall. Nee, das natürlich nicht. Und darüber würde ich jetzt auch nicht. Aber es ist ein ernsthafter. Also da passiert schon eine ganze Menge. Auf jeden Fall, ja, ich meine, der spielt halt die ganze Zeit mit der Texas-Geschichte. Der spielt, also mit der Chainsaw-Massaker-Geschichte. Wir haben hier natürlich nur kein Chainsaw, sondern wir haben halt, ich sag mal, Pranken des Hühnen. Wir haben Blut, also zumindest ein bisschen Gore, weil er ganz gerne den Herrschaften hier die Gesichter vom Kopf zieht, ne? Also Prinzip skalpiert mit den bloßen Händen. Wir haben natürlich sehr kitschig nur mexikanische Musik und so ein paar andere Klischees, die bedient werden. Wir haben hier eine sechsköpfige Truppe, die vor Klischees und vor Kitsch nur trieft. Also die haben halt tatsächlich auch wirklich quasi jeden so gecastet, wie man das halt in den meisten Horrorfilmen halt auch tut. Ne? Du hast den Kiffer, du hast den Nerd, der dann halt später halt auch noch, ne, eventuell zum Helden wird. Wir haben das Last Girl, wir haben den etwas übergriffigen Mitprotagonisten, sag ich mal. Und in dem Fall ist tatsächlich auch noch so weit getrieben, dass die Gruppe, hab nicht so ganz verstanden, wodurch die zusammengewürfelt wurde, aber die sind auf jeden Fall eigentlich auf dem Weg, eine Location zu finden, um einen Porno zu drehen. Das hat natürlich auch mein Interesse erstmal geweckt. Die Damen, die am Start waren allerdings.
Okay,
jetzt. Ja, wie soll ich sagen?
Den Titel hast du noch nicht gesagt, ne? Von dem Film.
Ach so, doch habe ich. WrestleManiac.
Okay. Ach stimmt, WrestleManiac. So. Aber da gibt's jetzt auch gerade einen sehr aktuellen Film. Der heißt nur X, glaube ich, wo auch so eine Truppe loszieht, um in einem Haus ein Porno zu drehen und dann die Besitzer des Hauses völlig durchzieht.
Das ist der von Ty West, der jetzt auf dem Fantasy-Filmfest läuft, ne?
Ja, ne?
Ah! Ja, da hatte ich mir den Trailer noch gar nicht angeschaut.
Ja, guck ich nächste Woche.
Das klingt sehr danach.
Könnte also so. Aber qualitativ hochwertiger werden. Könnte. Aber nur Vermutung. Ich weiß es nicht. wir haben hier die eine oder andere sehr lustige Figur, ne? Wir haben halt, wie gesagt, den Nerd, der halt übers Wrestling alles weiß und dann halt auch alles über die Legende vom El Mascarado erzählt, ne? Ist so ein bisschen das Erklärbärchen. Wir haben den Kiffer, der ein paar spaßige Sprüche bringt und uns durch ein paar Fremdschämmomente führt. Wir haben durch die leicht bekleideten Damen haben wir natürlich auch so ein paar, da ja auch ein Porno gedreht wird, ein paar Lessenszenen, die allerdings wenig ansehnlich sind, weil die Damen halt, ich glaube, von der Straße aufgesammelt wurden. Wir haben
Roadkill. Da sind sie wieder, die toten Gürteltiere. Geil, ey. Wenig genau. Wertend formuliert, aber trotzdem schwingt echt durch, was das für Kackpratzen waren. Ja,
am okay. Ende sind es immer noch Damen, wie Peter sagte. Ja.
Richtig.
Hättest du mal Doreen erwähnt.
Na. Doreen ist kein Roadkill, mein Freund. Wir haben mal zu der Ausschussware im Club haben wir gesagt, rotten.com. Wir waren richtig fies.
Wir waren so fies. Mensch.
Heute würde ich sowas natürlich nicht sagen.
Nee, ist klar.
Nee.
Ja, ich weiß nicht. Doreen hätte vielleicht reingepasst.
Nee, die hätte da nicht reingepasst. Die ist. Nee? Die hat viel zu viel Stil.
Von okay, weil ich meine, es gab tatsächlich noch eine Figur, die hast du tatsächlich von Anfang an gar nicht wirklich wahrgenommen. Also zwischendurch hast du mal immer gesehen, dass eine anscheinend Dame, also eine Frau, die ganze Zeit im Wagen auf dem Boden lag. Mhm. Ne? Und dann, also man hat in der Regel eigentlich nur den Arsch gesehen. So, aber man hat sich die ganze Zeit gefragt, so, wieso liegt die da? Teilweise wurde über die gesprochen, aber die lag halt einfach da, die ganze Zeit. Das war 20, 30 Minuten lang. Und ich habe mich auch irgendwann gefragt, so, was ist das? Was soll das? Wohin führt das Ganze? Und dann kam sie halt in der Szene, auf die man natürlich dann auch gewartet hat, weil die natürlich so ein bisschen uns auf den Gore, auf die Kills und so eingestimmt haben, hat die erste Drehsession. Ne? Mhm. Also wenn es darum geht, dann halt auch mal die Pornoszenen zu drehen. Und dort macht dann unser Regisseur natürlich die Damen, weist er sie ein, ne, erzählt, in welche Charakterrolle sie sich versetzen sollen, und gibt dann sozusagen die Geschichte vor. Ne? Er ist Klempner und sie warten gerade auf diesen Klempner, machen allerdings die ganze Zeit schon rum, es wird auch schon die ganze Zeit gefilmt. Und während die halt rummachen, kommt auf einmal eine Frau um die Ecke, total besoffen, und gesellt sich halt dazu, und dann haben wir auf einmal ein Ménage à trois.
Das ist hier.
Oh, this is exactly lala. Like Die Hard.
Exactly like Die Hard. 100%.
Like Die Hard.
Nein, nein, das war ein Scherz.
Er sucht die Parallele.
Ist sie das Last Girl? Ohne jetzt zu spoilern. Aber okay, das wäre ein Spoiler, weil wenn du sagen würdest, ob die eine halbe Stunde auf dem Boden lag, ob die das Last Girl ist. Wahrscheinlich nicht.
Das Last Girl? Nee, ja. Nee, das sage ich nicht. Okay. Das sage ich nicht, aber ganz ehrlich, die kommt halt besoffen rein. Also kann man sich ja schon denken. Und ich meine, jeder Filmmacher weiß zumindest, dass er sein Last Girl nicht unbedingt erst in der Mitte des Films reinholt. Vielleicht maximal da schon rausschmeißt. Okay, dann ist aber kein Last Girl mehr. Dann ist maximal Hauptdarstellerin. Wir denken an Psycho.
Seit wann sagen wir eigentlich Last Girl anstatt Final Girl?
Seitdem der Gast das gesagt hat.
Stimmt, ich hab
du hast das vorhin
Final
gesagt.
Final Girl heißt es ja.
Aber ja. Peter hat das ja vorgegeben mit dem Last Girl.
Hab ich echt?
Deswegen, ja, hast du.
Ich dachte, das heißt jetzt so.
Okay, Last Girl geht auch, oder?
Das ist doch so Latte, ob jetzt Final oder
Last. Es war jetzt auch wirklich eine Frage, so, weil ich kannte den Begriff nicht.
Es war nicht bewusst.
Okay, ja, ist auch nicht schlimm.
Final Girl war der richtige Terminus, richtig.
Ja, es gibt auch eine Doku, die so heißt, oder?
Last Girl?
Ja, es gibt eine Doku über diese besagten Final Girls in Horrorfilmen, wo sie auch so die ganzen Damen aus den Horrorklassikern interviewt haben, die dann aus Freitag der 13. und aus Halloween und so.
Da Jamie Lee Curtis. Ein paar mehr, ne?
Ja, und da haben sie mal einen Doku gemacht und die hieß dann tatsächlich auch Final Girls.
Die Scream Queens interviewt. Ja. Nicht schlecht.
Genau.
Da gibt es ja auch einen coolen Film, The Final Girls. Also das ist ein, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, auf jeden Fall 5, 6 Jahre oder so.
Schon von gehört, ja. Ein netter
Metaslasher. Der ist auch ganz cool.
Den kann man gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Der läuft auf Netflix, glaube ich, auch gerade.
Okay.
Ja, ist mir schon runtergekommen.
So, ich war gerade bei der wichtigsten Szene, der
Pornodreh.
Der Klempner-Szene. So, ja gut. Großes Highlight, die Lesben-Action natürlich. auch wenn sie dann die dumme Entscheidung.
Das ist große Highlight.
Genau, getroffen haben, die muskulöseste von allen zu entblößen.
Oh nein.
War ich sehr positiv davon überrascht, was die Wrestling-Regeln angeht. Das war sehr in Ordnung.
Das ist jetzt auch noch Teil des Pornodrehs? Oder?
Nee, das ist dann der letzte Akt. Der okay, feine
also
Act,
im Porno sozusagen. Wird nicht gewrestelt.
Nee. Mhm. Ja, wobei, das ist ja auch ein bisschen catchen, ne? Also, wie die sich da verrenken.
Bis über den Klempner sind so. Wir nicht hinausgekommen.
Über den Klempner kommen tatsächlich viele Figuren hier nicht hinaus.
Ah, okay.
Peter will damit sagen, ist nicht jeder Sex ein bisschen Wrestling?
Wo ist der Unterschied zwischen Wrestling und Catchen?
Ja, jetzt kommt er wieder.
Das eine ist Final und Sport.
Wrestling Catchen.
Manuel will heute jede Definition genau.
Genau. Ja, weil ich weiß Catchen einfach ist nicht, das ich möchte lernen.
Nein, Wrestling und Catchen ist das gleiche. Ringen, meinst du?
Achso, du hast eben gesagt, das ist eher Catchen als Wrestling. Egal. Also ach dann so, gibt es keinen Unterschied. Okay, gut.
Nee, genau.
Wusste ich jetzt auch nicht.
Du bist ja der Wrestling-Experte, deswegen habe ich gefragt, was hätte er sein können.
Wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Wieder was gelernt. Wrestling und Catchen ist das Gleiche.
Also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber für mich ist das die Begrifflichkeit für ein und dasselbe.
Okay.
Ich meine, du sagst halt, beim Wrestling gibt es auch unterschiedliche Arten. Greco-Roman zum Beispiel, das ist im Martial Arts sehr vertreten. Das machen sehr viele, das ist so quasi Nahkampf-Wrestling, Ringen eigentlich schon fast eher. Aber
ja, griechisch-römisch, ne?
Ja. Genau. Ja. Ja, aber egal. Dazu kommen wir vielleicht noch später.
Mhm.
Oh. Ja, ansonsten, der Film hat halt quasi genau das zu bieten, was ich schon gesagt habe. Ein bisschen Blut, ein bisschen Gore, leicht bekleidete Damen, die man aber, glaube ich, in jedem Amateur-Porno hübscher vorfindet. Wir haben einen coolen Killer mit einer coolen Maske. Da ist halt auch das Thema der Maske noch ganz wichtig, weil es eine fast schon eine Beleidigung, eine Demütigung für einen Wrestler ist, wenn er die Maske verliert. Also einen mexikanischen Lucha Libre. Wir haben die ganz klassische Texas Chainsaw Massacre Geschichte, die halt in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder zumindest in den Ansätzen kopiert wurde. Hier halt quasi komplett durchgehend, bis auf die Kettensäge halt. Wir haben ein paar nette Sprüche, wir haben ein paar lustige Szenen, aber meistens durch, durch Unfälle verursacht, also nicht gewollt, also nicht durch Können erzeugt der Humor. Und wir haben ein ganz krasses, dann kann ich den Kreis gerade zu Guess schließen, denn der Klempner, also der, das ist der tatsächlich dann auch der Pornoregisseur, der bezeichnet oder beziehungsweise der sagt, warum er Pornos dreht, ist, wer erinnert sich denn schon an Taxi Driver? Alle reden heutzutage nur noch über Deep Throat.
Ah ja.
What? Anmaßend.
Und er inszeniert, natürlich. Er inszeniert sich selber, ja. Er ist sozusagen der George Clooney oder was? Der.
Oder Tommy Wiseau, würde ich eher sagen.
Oder so.
Ja, Tommy Wiseau auf jeden Fall, was das Acting angeht.
Als Pornoregisseur sich selber, stelle ich mir schwer vor, oder?
Ja, vor allem zu der Zeit, wo du die Kamera nicht einfach auch in der Hand halten konntest.
Eben, ja. Naja.
Ja. Okay, aber Peter, ich habe jetzt mal eine Frage und zwar.
Ja, bitte.
Völlig unabhängig von dem Euphorie-Level, mit dem du das hier vorträgst.
Ja.
Klingt es unfassbar generisch. Hat das denn trotzdem Spaß gemacht?
Also generisch ist es von vorne bis hinten tatsächlich.
Mhm. Vorne bis hinten.
Es hat wenig Spaß gemacht, sagen wir so.
Okay. Ja, aber es klingt ja schon sehr danach, als würde genau das passieren, was man halt eh erwartet.
Ja, wie gesagt, diese Abwandlung, dass wir dann quasi tatsächlich als maskierten Killer einen Wrestler haben, finde ich clever. Mhm. Bietet in der einen oder anderen Szene auch tatsächlich einen, ja, in Anführungsstrichen einen kleinen Mehrwert, aber kommt halt trotzdem nicht darüber hinaus, eigentlich nur ein billiger Abklatsch zu sein.
Okay. Also auch diese Wrestle-Szenerie hat bei dir jetzt nicht für einen extra Kick gesorgt, dass du sagst, jetzt, wenn jemand überhaupt nichts mit Wrestling anfangen kann, will er den Film noch mehr abstrafen, oder?
Genau.
Schon, okay.
Ja.
Guti.
Klingt ja nicht so geil.
Ist das von den Filmemachern? Haben die irgendwas gemacht, was man kennen könnte, oder?
Ach, stimmt. Sorry. Das vergesse ich nämlich immer. Der heißt erstmal im Original El Mascarado Massacre. Ne? Also da haben wir halt den Namen des Killers auch drin. Der Regisseur, also ich will nicht hoffen, dass die noch was gemacht haben. Ich leite euch jetzt vielleicht aber auch in die falsche Richtung. Jesse Badgett, der hat Regie und Drehbuch geführt. Und wenn mein Internet jetzt nicht so langsam ist wie sonst, dann kann ich euch gleich sagen, was die noch gemacht haben. Wahrscheinlich nichts, was einer von uns in irgendeiner Form kennen dürfte.
Okay.
Aber, also das heißt, es ist auch ein mexikanischer Film, ja?
Genau. Okay. Breathless, okay. Der sagt mir was. Und
All... Ja, Breathless, das war doch
Hallows
Eve. So auch so ein Horror...
Ja.
Flick.
Mhm. Aber nicht gesehen. Ja, also nichts wirklich Bekanntes.
Okay.
Mhm. Wie kam er denn bei der Kritik an?
Ja, das wäre das nächste. IMDb, ganze 4,5 von 10. Metascore hat er nicht. Rotten Tomatoes, keine einzige Kritiker-Review. Audience 2,3 von 5, also auch quasi Durchschnitt. Und Letterboxd starke 2,2.
Das ist nicht so prall.
Richtig. Boah, Alter.
Jetzt wird's tricky, weil ich bin froh, dass ich nicht anfangen muss, sondern Manu. Aber ich kann halt null einschätzen, ob der Peter da einfach sehr resolut ist und sagt, ist grober Scheiß, deswegen gibt das mal einfach quasi gar keine Punkte.
Ja, ganz cool, dass Manu vorlegt. Der kennt kennt ja seinen Kumpel.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe beim letzten Mal habe ich da auch eine Punktlandung hingelegt, aber bei dem ist es ist nur vermeintlich einfach. Also Peter findet nicht mal die Moppen gut in dem Film. Also nicht mal. Das ist natürlich schon, das ist sehr, sehr wenig. Ne? Das dann alles generisch, dann kaum gutes Haar gelassen, aber Peter ist Wrestling-Fan, er findet das Setting auf jeden Fall gut. Ihm gefällt die Idee, ansonsten ist das halt alles schon mal da gewesen und vom Gore hat er sich auch nicht begeistert gezeigt. Ich war am Anfang so bei 4,5 und würde jetzt sogar noch runtergehen. Also eigentlich würde ich gerne auf eine 3 gehen sogar. Aber ja, vielleicht hat der Peter sogar noch ein bisschen. Ach, ich schwanke zwischen 3,5 und 3, entscheide mich dann für eine runde Zahl, die 3. Gerade Zahl. Mhm.
Wer ist jetzt dran?
Ja, jetzt bin ich dran. Und ich bin sehr beruhigt, dass ich da instinktiv auch in der Region unterwegs war und du jetzt nicht gesagt hast, nee, also es ist höchstens irgendwie ein halber oder ein. Weil ich dachte auch, das klingt so nach 3 Punkten, weil er halt vielleicht dann doch hier und da dem was abgewinnen kann. Peter, wie lang ist denn der Film? Das hast du noch gar nicht gesagt.
Das ist ein 1,5 Stündler, ah, okay. So in der Richtung.
Na gut, dann das ist ja auch eine erträgliche Länge. Ich sag 3.
Ja. Okay, ja, na gut, in der Region habe ich mich auch bewegt, aber...
Alle 3 zusammen.
Klingt halt wirklich arg scheiße. Insofern würde ich da fast noch tiefer in den Keller gehen. Das klingt wirklich scheiße. Also wenn du jetzt kein Wrestling-Fan bist, würdest du wahrscheinlich noch weiter unten abstrafen. Deswegen sage ich eine 2,5.
Okay.
Wow.
Peter.
Ja, tut mir leid, Guess. Damit bist du am weitesten entfernt.
Oh nein.
Es ist nämlich eine 9,0.
Plot-Twist. Ich glaube nicht.
Nee, nee. Es ist eine 3,5.
Ah, verdammt. Ah, guck mal. Das war aber echt... Guck mal,
ja, es ist sehr, sehr nah dran.
Verdammt.
Ja, vor allem, weil ich ja noch gesagt habe, oh, 3,5 oder?
Ja.
3. Habe ich ja, ich habe mir gedacht, ich bin gefallen.
Ich habe den halt, wie gesagt, auch nur mitgebracht. Abgesehen davon, der hat ein paar Punkte auch gekriegt, weil der günstig war und weil ich dafür was Gutes getan habe, weil das irgendwie irgendwelchen Kindern das Geld, was ich da bezahlt habe, zugutekommt. Und ich habe den ja auch eigentlich auch nur mitgebracht, so ein bisschen als Einstimmung für gleich. Und ich wollte auch mal irgendeinen Scheiß mitbringen. Beim nächsten Mal bringe ich wirklich wieder einen Film mit, den keiner von euch kennen wird. Mhm. Promised. Und der mega geil sein wird.
Wir sind gespannt. Aber letztendlich ist es ja euch überlassen. Also wir setzen ja da, ist ja völlig egal, was ihr mitbringt. Das kann ja auch was Aktuelles sein, was ihr gesehen habt. Da weiß man ja auch gar nicht, ob man den gut findet oder schlecht. Oder es kann ein Herzfilm sein, es kann auch ein Scheißfilm sein. Also.
Okay, ich spreche über Ambulance.
Nice. Aber diese Lucha Libre Thematik, die hat man immer wieder gesehen in Filmen. Also gerade in letzter Zeit sehe ich die gerade in Serien bei Ray Donovan und bei Snowfall und so. Da hast du öfter mal so eine Lucha Libre Kämpfer, die da irgendwie eine Rolle spielen. Das finde ich mal ganz interessant. Wie ist denn von deinem Lieblingsregisseur Rob Zombie? Der hat doch auch mal so einen Animationsfilm gemacht, wo so ein Lucha Libre da...
El Super Bisto.
Wie ist der nochmal? Genau.
El Super Bisto heißt er.
Genau, El Super Bisto. Den habe ich auch gesehen.
Stimmt, habe ich auch gesehen.
Ja. Ich nicht.
Den fand ich cool.
Der ist okay, ja. Ja, das ist mir das auch gleich eingefallen. Ja, smoother Übergang zu unserer Hausaufgabe der diesmaligen Episode. Mhm. Und die haben sich die Filmfressen persönlich ausgesucht. You Cannot Kill David Arquette.
Haben wir?
Naja, aus unserem Portfolio zumindest, an Hausaufgaben, genau, die wir hatten. Da habt ihr gesagt.
Es war eine Auswahl zu treffen. Also.
Ach so.
Über den würdet ihr gerne reden. Und so haben wir gesagt, na Logo.
Und so täuscht man eine freie Entscheidung vor, ne? Gibt 6 Sachen vor. Immer was davon.
Immerhin.
Die freie Wahl.
Immerhin. Bei unserem Geburtstag hat sie keine Auswahl. Und,
das klingt immer so, als würden wir euch nur Grütze hinwerfen, ey. Und ihr müsst euch ja irgendeinen Scheiß aussuchen.
Ich habe mich voll darauf gefreut.
Ey, da warst du, ja.
Peter war, glaube ich, Peter hatte richtig Bock auch. Aber ich hatte auch Bock. Ja. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich hatte auch Bock.
Ja, bei mir. Cat irgendwie so ein sympathischer Typ. Mhm. Also zumindest so in den paar Filmen, den ich ihn gesehen habe. Natürlich, ich kenne den jetzt in erster Linie natürlich als, beinahe hätte ich Officer Doofy gesagt, aber ich meine natürlich Dewey aus der Scream-Reihe. Und ne nette Schauspiel, Künstlerfamilie und so weiter. Vor allem seine Schwester Patricia habe ich in einigen Filmen gesehen. Allen voran natürlich True Romance. Mhm. Und jetzt ist diese Doku am Start, die davon handelt, dass David Arquette, und das wusste ich nicht, ich glaube, Peter hat es mal erzählt, David Arquette hat mal einen Titel gewonnen. David Arquette ist großer Wrestling-Fan und hat dann bei so einem Show-Event mal mitgemacht, was nichts Außergewöhnliches ist, weil auch Donald Trump schon auch mal in den Ring gestiegen ist und so weiter, aber er hat dann auch den Titel gewonnen. Und was ich nicht wusste, und da will ich direkt mal dem Peter wieder zurückgeben, Das wurde in der Wrestling-Community alles andere als positiv wahrgenommen. Die waren schwer angepisst. Was da passiert, Peter?
Ja, also zunächst einmal, er hat nicht einen Titel gewonnen, sondern er hat den Titel gewonnen. Das ist nämlich der Nachgänger-Titel vom NWA World Champion. Das war und ist eigentlich heute immer noch so der größte, renommierteste Titel im Professional Wrestling. Und er hat den World Championship Wrestling-Titel gewonnen. Der war damals zwar vom Prestige her deutlich unter dem von der WWE. Jetzt wird abgenerdet. Aber trotzdem war es ein sehr renommierter Titel, weil den unter anderem so Leute wie Ric Flair, Hulk Hogan und so weiter und so fort getragen haben.
Hollywood Hulk Hogan.
Genau. Und das Entscheidende ist aber, und das ist ja grundsätzlich der Fall, dass jeder Wrestler, der überhaupt irgendeinen Titel mal halten durfte, jahrelang nicht nur in der Liga, in der sie den Titel halt gewinnen, halt aktiv waren, sich den Arsch aufgerissen haben, sondern die haben Trainingslager durchgemacht, die haben Indie-Promotions gemacht, also durchgemacht. Die haben jahrelang haben die trainiert und gewrestelt und eine 350-Tage-Tour im Jahr gehabt und sich quasi das wrestelt, mehr oder weniger.
Er arbeitet. Genau. The American Dream, das ist nämlich genau auch das Thema dieser Doku. Da wollte ich mal fragen, wie heißt nochmal die Dame, die porträtiert wird in Fighting With My Family?
Paige.
Genau, die Paige. Ja. Gespielt von Florence Pugh. Und die Paige hat sich das aber auch, ich meine, die hat auch viel gearbeitet im Vorfeld, aber die hatte noch nicht so viele Profikämpfe. Ne? Die hat den auch sehr schnell gewonnen, ne? Ihren Titel.
Ja, jein. Also die hat halt, ich weiß nicht, wie viele Jahre die schon im Business war, aber wir reden halt hier davon, ne? Erstes Match, das er hatte. Ja, als Schauspieler, der nichts mit diesem Business zu tun hat.
Wie fandst du das denn? Fandst du das auch so schlimm?
Ich habe das natürlich ein bisschen humoristisch, sag ich mal, gesehen. Ja. Aber also man muss halt ganz klar sagen, das ist halt eine peinliche Promotion-Gag gewesen. Weil man hat damals tatsächlich die haben ihren eigenen Film promoten wollen. Das war Ready to Rumble, wo David Arquette halt unter anderem mitgespielt hat und halt die größten Namen damals der WCW. Und als Promotion haben sie den dann halt für, weiß ich gar nicht mehr, 1, 2, 3 Monate haben sie den reingeholt. Und dann kam halt einer der größten Köpfe der Industrie halt auf diese Schnapsidee, damit halt der Film Werbung kriegt. Und der hat halt auch unfassbar viel Werbung dadurch gekriegt, aber halt auch negative. Aber wir wissen alle, ne, auch schlechte Werbung ist
gut. Okay, aber David Arquette ist in den Folgejahren so ein bisschen abgekackt auf Drogen, Alkohol vor allem. Und hat Schauspielkarriere ist ins Stocken geraten. Also diese Wrestling-Sache hat ihm nicht so gut getan, hat seine Karriere nicht so gut getan, aber er ist riesen Wrestling-Fan. Und jetzt diese Doku ist seine Redemption im Prinzip. Die erzählt so die Geschichte, dass er nochmal in den Ring steigen will, um sich seinen Hack zu holen. Er will seine Glaubwürdigkeit von der Wrestling-Community haben. Mhm. Darum geht's. Darum geht's in dieser Doku. Und die ist dann natürlich auch dramaturgisch genauso aufgebaut, dass das irgendwie, es ist ja vollkommen klar, dass das irgendwie so versöhnlich sein soll und er am Ende gut dasteht und Props kriegt von den Fans. Das ist die Doku, ne? Mhm. Und dann sehen wir da viele Sachen so von seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinen Kindern, wie er trainiert, wie er auch mal auf die Fresse kriegt, aber auch wie er so abliefert.
Naja, zwischendurch kriegt er ordentlich auf die Fresse.
Ja. Einmal sogar lebensgefährlich, ne? Mhm.
Ja, das habe ich damals tatsächlich sogar mitgekriegt. Das war ja einer so der Momente, wo man halt gesehen hat, so, es ist vielleicht nicht unbedingt eine gute Idee, dass ein nicht trainierter, also zumindest für den Sport nicht trainierter, mit Leuten sich in so einen Ring begibt, die das halt können. Mhm. Und man hat halt, das Krasse ist halt, wenn man das Video sieht, ich habe das damals, glaube ich, verzögert, 1, 2 Monate später gesehen. Das ist ja auch ziemlich viral gegangen. Aber wenn man sich das Video genau anschaut, dann sieht man auch haargenau, also wenn man sich ein bisschen auskennt, haargenau den Moment, den Fehler, den David Arquette dabei begeht. Und wenn er die nicht begangen hätte, Das Match wäre ganz normal verlaufen.
Er hat den Kopf gedreht, ne?
Oder was? Nein, er hat nicht nur den Kopf gedreht, sondern er hat den ganzen Körper sogar während einer Bewegung von seinem Gegner gedreht. Hm. Und dabei hat er quasi die Leuchtröhre genau in, ja, also hier halt mehr oder weniger einen krassen Cut halt sich eingefangen.
Halsbereich. Super krasse Szene, weil er hält sich die ja dann auch die Wunde, drückt er zu, geht aus dem Ring, ist so ein bisschen schockiert, denkt sich aber noch, okay, ich muss den Kampf noch fertig machen, geht in den Ring, lässt sich pinnen, geht dann raus und lässt sich von seinem guten Freund Luke Perry, rest in peace, dann zum Krankenhaus fahren.
Eine der wichtigsten Szenen, die dieser Film zu bieten hat, und das eines der wichtigsten Dinge, die diese Dokumentation über das Business halt auch erzählt, weil die Sache ist halt, das ist ein Geschäft, das ist ein Business. Mhm. Und er hat in dem Moment gezeigt, dass er Teil dieses Business sein möchte, weil er halt, auch wenn er krass verletzt war, das zu Ende bringen wollte, weil er damit halt auch sozusagen den Zuschauern so ein bisschen Sicherheit suggeriert. So von wegen, ja, das war jetzt gerade doch nicht ganz so krass, der schwebt gerade nicht in Lebensgefahr. Und da muss ich sagen, da hat er auch, glaube ich, richtig großen Respekt dann halt von der Community und von den Kollegen dann halt quasi auch eingeholt.
Ja, weil er hat ja praktisch den Ruf des Wrestlings geschadet, indem er damals so als Witzfigur in den Ring gegangen ist und dann von wegen hat das Publikum gesehen, die ja immer versucht haben, gegen dieses Argument anzugehen, das ist nur Show, das ist alles überhaupt keine Kunst und so hin und her, die machen nur irgendwie Scheiße und tun nur so. Und dann kommt dieser Hämpfling und besiegt irgendwie diese 2-Meter-Typen. Und jetzt ist umgekehrt, jetzt blutet er halt wirklich so, weißt du, und das hat wirklich verletzt und bringt so ein bisschen dem Wrestling dieses Image wieder zurück, was er den damals gekostet hat durch diesen Titel, den die ihm
damals. Aber das Entscheidende war tatsächlich noch nicht mal.
Er hat's versucht,
Das Entscheidende war tatsächlich noch nicht mal, das war ja noch nicht mal seine Idee. Mhm. Also er hatte ja eigentlich gar nichts damit zu tun, er wollte das tatsächlich auch gar nicht. Er wollte kein Champion werden. Aber ne, Geld, Verträge, was auch immer, haben ihn halt quasi so ein bisschen dazu gezwungen. Und natürlich ist es auch irgendwann dann geil gewesen, weil er natürlich auch schon von vielen gefeiert wurde. Aber er hat das auch wirklich immer bereut und das sagt die Doku ja teilweise auch.
Ja, da ist doch dieser eine Typ, der gibt's doch zu, der sagt, das war seine Idee, er hat das kurz vor dem Kampf oder relativ spontane Idee.
Mhm. Ja, dieser Promoter.
Dieser DDP, oder wie heißt er?
Ja, wie hieß der?
Diamond Dallas Page. Mhm. Weißt du, wer das ist?
Ich nenne ihn DDP, weil...
Du weißt, was der im Moment spielt, der Diamond Dallas Page?
Was der spielt?
Der spielt die Hauptrolle in Guardians of Justice.
Ach, der ist das, der Batman-Verschnitt?
Richtig.
Ach, geil. Ah, ja. Krass. Ja, ja, auch eine lustige Serie. Können wir bald mal drüber sprechen. Ja.
Also, ganz kurz, wo wir gerade bei den Persönlichkeiten sind, weil wir gerade so einen Experten wie Peter hier zu sitzen haben. Booker T ist ja auch einer von den Wrestlern, richtig?
Ja, genau, den sieht man ja relativ spät dann auch.
Richtig. Ist das der gleiche Booker T, der Musik gemacht hat? Weil es gibt eine Band, die heißt Booker T und bla bla bla.
Nein, du meinst den Bluesmusiker
Booker T.
Ja.
Der ist das doch nicht, Alter.
Ist der das?
Nein.
Das ist Ice-T, den du meinst.
Das haut doch auch zeitlich gar nicht.
Der war auch alt. Der war auch 60 oder so, als der im Ring stand und ihm gratuliert hat.
Okay.
Deswegen habe ich mich gefragt, ob das der Soul-Typ ist aus den 60ern, 70ern.
Den habe ich gar nicht mitbekommen.
Hast du nicht mitbekommen, den langen Rastas?
Nee, der hatte Rastas, hatte er erst seit 10 Jahren. Der hat vorher immer Kurzhaarfrisur gehabt.
Ja, meine ich ja. Ich meine ja, jetzt in der David Arquette-Doku, da hat er halt diese Rastas gehabt. Das ist meiner, also ich weiß nicht, ob das derselbe ist. Der hieß halt auch Booker T, dieser eine Sänger, aber du weißt nicht, ob der früher Musik gemacht hat.
Nee, sorry, das weiß ich nicht. Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Wann war der denn aktiv? Weil dann.
Der war, also erfolgreich war er so Ende der 90er.
Nee, Alter.
Na, da muss er schon sehr alt gewesen sein, ja.
Nie im Leben, Alter.
Weil nee, das war nicht.
Also Booker T ist ja so
70er?
60er. Ja, eher 60er,
glaube ich. Ja, nee, das käme nicht hin.
Nee,
Ende der 90er war der so Richtung 30, sowas in der Richtung.
Ja, aber wenn du
oder,
so die Musiker
siehst. Oder 20, 30, sowas in der Richtung.
Ja, kann sein. Wenn du halt die Musiker siehst aus den 70ern und die haben heute lange graue Dreadlocks und so, kannst du auch kombinieren, denkst du so,
das wäre der Musiker von da. Nee, also ich gucke jetzt mal nach, wann Booker T gestorben ist, Alter. Das war tatsächlich. Also wir meinen Booker T von
Andy. Ihr redet über einen, der gestorben ist, dann kann der das doch gar nicht sein.
Nee, ist der gestorben? Wenn er gestorben ist, dann ist es auf jeden Fall nicht gewesen.
So, aber hier, die Band war in den 60ern bekannt, ja. Also dann.
Okay, das ist schon krank. Okay, der ist nicht. Also
der ist ja schon 80 oder so.
Ja gut, ich weiß nicht, die haben sie ja ganz kurz im Ring gezeigt. Ich weiß nicht, wie alt der war. Aber ist ja auch egal. Ich wollte jetzt nur fragen, ob das der Musiker zufällig war.
Wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute.
Ist er gestorben? Lee?
Booker T ist der Wrestler?
Nein, der Musiker, ob der noch lebt.
Ach so, da bin ich noch dabei. Warte mal.
Wir recherchieren gerade.
Ja, genau. So, der ist nämlich 44 in Memphis geboren.
Nee. Ja, dann ist er schon, dann ist er schon.
Das fände ich krass, wenn der in den 90ern Wrestler war.
Okay. Wäre einer von den älteren Semestern.
Ja.
Ja, gut.
Okay. Naja, ich meine, es gibt tatsächlich Wrestler, die mit 60 noch gewrestelt haben, ne?
Krass.
Ja, gut, gab es ja bei Boxern vereinzelt auch, aber das ist ja dann, das nimmt man ja nicht wirklich ernst, oder?
Das sind ja meistens so Promo-Geschichten.
Wrestling nimmt man auch nicht ernst, wirklich. Ja, außer leider. David Arquette und Peter.
Ja, gut. Ja.
Ey.
Nee, aber David Arquette. Ich weiß nicht, in der Doku kommt der mir rüber wie echt wie so ein kleiner Junge. Und
der also kommt
so
ziemlich kaputt rüber.
Ja, zwischendurch, also gegen Ende, der wird ja auch wieder fit, ne? Ja. Was natürlich die Geschichte soll ja auch so sein, aber da gibt's so eine Szene, wenn der im Garten ist mit diesem riesen Tennisschläger und dann sitzt er auf so einem riesen Stuhl und das ist perfekt, dieses Bild. Ich bin der kleine Junge, der einfach hier träumt, Wrestler zu werden. Das finde ich irgendwie dann ganz süß. Aber also die Frau, die macht ja auch echt was mit, fand ich die lustige Szene, als er dann irgendwann diesen Ring kauft, sie dann so fragt, als er aufgebaut wird, ja hier, wie funktioniert denn das? Und der so, ja, das und das und das, also der Typ, der das da liefert und aufbaut und die einfach nur fragt so, do we own this? Also ne, gehört das uns? Also haben wir es gekauft? Und der so, ja. Und sie so, ui. Ja, und dann, wo sie auch so Bedenken äußert, dass wahrscheinlich die Ehe darunter leiden würde, also sie hofft, dass das die Ehe das durchhält. Ja, es ist halt so eine klassische American Dream Comeback Geschichte, Redemption.
Ja, die das Doku. Ist das richtige Wort.
Das ist es irgendwie, ne? Mhm. Wie fandet ihr das oder wie findet ihr das?
Lee.
So, ich zuerst, ja.
Fang du an.
Also, ich finde, es ist ja oftmals eine Gratwanderung zwischen Dokumentation und Reality-Fernsehen. Und das hier war für mich Reality-Fernsehen. Weil das ist beim besten Willen nicht objektiv genug, um eine Dokumentation zu sein. Und es ist auch nicht so, als würde hier irgendwie ein wertender Blick auf das, was er da vollzieht, gemacht werden. Sondern das ist hier unterm Strich dann doch eine sehr eitle, wenn auch hart voyeuristische, aber es ist halt eine sehr eitle Selbstdarstellung, bei der er unterm Strich einfach enorm gut wegkommt. Ich finde das aber einfach wahnsinnig traurig, bei sowas zuzugucken. Weil, guck mal, wenn es ihm nur wirklich um das gehen würde, was er in der Doku vorgibt, die Anerkennung der wahren Wrestling-Fans, die er so enttäuscht hat, weil er da das Ding damals gemacht hat, dann wird es keine Doku drüber geben, die seine Frau produziert hat und in der er die Hauptrolle spielt und da diese Läuterung durchgeht und am Ende dann irgendwo der strahlende Held ist. Dann gäbe es diesen Film nicht. So, und deswegen, weil es das gibt, ist es dann eben halt einfach sehr voyeuristisch aufgezogen und eben unterm Strich wahnsinnig eitel.
Und darf er nicht vergessen, er ist auch Schauspieler und er spielt da halt auch viel.
Der inszeniert sich hier halt selbst.
Das ist Inszenierung, ja.
Und
da ist
deswegen
sage
ich halt Reality-Fernsehen, weil das ist zum Teil, du hast hier so viele gescriptete Momente, wo ich mir denke, es ist nicht so, als wäre die Kamera dann einfach dabei gewesen, als er da jetzt irgendwie in irgendeinem Club blöd angemacht wurde. Weißt du, so, da ist, die Kamera ist dabei, weil dieser Moment provoziert wird oder halt gescriptet ist. Und das ist für mich, das ist halt deswegen keine Doku. Weißt du, das ist für mich Reality-Fernsehen. Und deswegen habe ich es relativ schnell dann gehasst.
Genau aus dem Grund habe ich sehr häufig eben Dokumentation gesagt, weil ich immer so diesen Begriff nochmal so reinhauen wollte, weil ich das nämlich auch nicht so finde. Es ist nicht so, dass jemand gesagt hat, so hey, er, also David Arquette macht das jetzt und ich will das begleiten, sondern es ist einfach diese Selbstdarstellung, es ist einfach diese Inszenierung, dieses, er will am Ende einfach besser dastehen. Mhm. Ob der nicht nur vor den Wrestling-Fans, sondern auch vor der ganzen Welt und ja, traurig, hast du gesagt. Ich fand das auch über weite Strecken eher traurig als unterhaltend.
Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, du armer Hund, ey, geh doch.
Ja.
Mann,
ja,
du willst diese Anerkennung, Mann, du tust mir so leid, ey, geh doch Kellnern for fuck's sake, weil wenn das mit der Schauspielerei jetzt beerdigt ist, so, dann such dir doch irgendwas, wo du deiner Familie nicht mit auf den Keks gehst, ey, aber die leiden da so drunter, dass er wirklich, das ist so ein verzweifelter Typ, Alter, der tat mir einfach nur leid, Mann.
Na gut, einerseits, er wollte das ja. Also da liegt ja sein Herz und seine Leidenschaft drin. Insofern, er wollte ja dieses Wrestling. Das hat er für sich ausgesucht und gewählt.
Ja, aber jetzt zieh dir doch mal rein, wie paradox das ist. Der will die Anerkennung von Fans in einem Sport, der in sich, ich will diesen Sport überhaupt nicht schlecht machen, aber es ist der Sport selbst ist ja schon eine sehr akrobatische Inszenierung.
Ja. Mhm. Viel Show.
Ja. Und wenn auch auf einem sehr anspruchsvollen Niveau und so weiter, aber er will halt unbedingt Teil dieser Community sein. Mit fucking 46, 47 Jahren willst du jetzt bei einem Sport mitmachen, wo du wirklich körperlich fit sein musst, Alter. Und von denen willst du die Anerkennung, weil du damals in einem Marketing-Stunt dir irgendwas hast vormachen lassen. Mhm. Und wenn dir das so wichtig ist, willst du aber jetzt quasi einen Sport, wo alles inszeniert ist, darüber inszenierst du jetzt eine Doku über deine Redemption? So, Alter, das ist so paradox und eitel und absurd. Also, was soll das?
Ja, genau, ja, aber also
Inception, aber in eitel, ey. Also, ja, ja.
Ich wollte nicht Inception runtermachen, auf keinen Fall. Den Film.
Nein, ich weißt du, man kann ja das vorhaben, dass du mit Mitte, Ende 40 das Gefühl hast, ich muss jetzt nochmal bei einem Leistungssport irgendwie Anerkennung finden. Also, da sollten ja schon mal alle Alarmglocken angehen. Das sei dahingestellt.
Er hatte ein Jahr zuvor einen Herzinfarkt übrigens, was man nicht
erinnert. Ja, ja, das ist ja auch noch so ein Ding. Ne? So deswegen, also allein wie der drauf scheißt, was seine Familie damit macht. Mhm. So, das wäre viel interessanter gewesen. Ich finde es auch immer lächerlich, wie dann immer wieder so dieser, sein Psychotherapeut mit ins Bild geholt wird und der dann sagt, so ja, also bei Leuten, die eben irgendwie die und die Vorerkrankungen haben, psychischer Natur, da ist es dann, wenn du Schläge auf den Kopf kriegst oder Trauma anderer Art und so, das kann halt zu irgendwelchen Rückfällen führen und sonst was. Da nochmal so eine zusätzliche Dramaschiene aufgebaut. Er erwähnt permanent selber, wie am Arsch er ist. Also
uns aber soll das... Aber wir sehen es ja auch ziemlich krass.
Ja, eben, weil ne? das ist einfach nur ein armer Hund, ey. Denkst du nur so, Mann, Alter. Also den Film hätte es halt nicht gebraucht. Weißt du, wenn es wirklich aber um das gegangen
genau
wäre.
Genau, dieses Opfer sein. Und es ist natürlich, also USA ist natürlich auch ein ganz anderes Ding, ne, als jetzt Europa, geschweige denn Deutschland. In den USA ist das ja wirklich so, du musst, wenn du irgendwie was gemacht hast, was in der Öffentlichkeit dich irgendwie diskreditiert hat oder so, da musst du auf diese Reue-Schiene kommen.
Genau, ja.
Also erstmal musst du dich zurückziehen. Und so, ja. Ja, dann musst du die Reue-Schiene machen und dann musst du irgendwie dafür arbeiten. Du musst irgendwie Klinken putzen und deinen Ruf wieder aufpäppeln. Diese die Amerikaner lieben die vom Tellerwäscher zur Millionär-Geschichte, den amerikanischen Traum, und sie lieben diese Comeback-Stories.
Klar. Mhm.
Das ist einfach so. Das ist auch in der Wirtschaft so. Ne? Deswegen hat der VW damals bei dem Abgasskandal auch so abgekackt, weil die nicht einfach von vornherein gesagt haben, ey, es tut uns leid. Und ne, die haben diese Schiene nicht durchlaufen. Ja, ja. Die haben einfach abgestritten und haben so getan, als wäre nichts. Und das kommt bei denen halt gar nicht gut an. Und also bei denen, das klingt die Amerikaner, ja, so bei, in den USA ist das nun mal häufig so. Mhm. Und er bedient in dieser Inszenierung, ne, was auch immer das jetzt ist, in diesem Film, bedient er einfach genau dieses Narrativ. Mhm. Und zwar komplett kalkuliert.
Ja, zu 100%.
Also, dass er das ernst meint. Ne, weil er kommt ja auch innerhalb eines Jahres oder so, kommt wieder in Form.
Klar.
Er trainiert wirklich, ja, ja. Ne, man sieht ja auch die Veränderung, er trinkt nicht mehr, er raucht nicht mehr, er ist irgendwie ein bisschen klarer im Kopf, sein Körper sieht viel gesünder aus und so. Glaube ich ihm alles, ne? Aber all das andere, ich finde, das hat schon echt derbe Geschmäckle. Ja. Und wie gesagt, war nicht schön zu gucken.
Ja, ist so ein bisschen wie diese MTV-Dokus gewesen damals, wo die so Corey Feldman genommen haben oder irgendjemand, der richtig am Arsch war und auf Droge und irgendwie den Hollywood aufgefressen hat. Und dann haben sie ihn halt so ein bisschen voyeuristisch in Szene gesetzt mit irgendwelchen Interviews und wie so der Absturz von, so das war ja meistens der Titel, der Absturz von Corey Haim und Corey Feldman oder so. Und so ähnlich war es hier auch aufgezogen. Also ich dachte auch nicht die ganze Zeit irgendwie, wie cool von ihm oder was für ein Held und wie gut, dass der das macht, sondern ich dachte die ganze Zeit auch so, Alter, was für ein armer Kerl, Alter, was für eine Wurst und so. Das ist, also ganz am Anfang, wo der da durch die Bars gestolpert ist, dachte ich so, okay, das ist wahrscheinlich einer. Da setzt man sich an einen Tisch, wenn der irgendwo reinkommt und denkt so, Alter, nicht schon wieder der. Mhm. Nicht schon wieder diese Nervensäge. So, der ist halt gut am Arsch gewesen auf jeden Fall. Und wie du sagst, Manu, also er hat schon Entwicklung gemacht im Laufe des Films, auch körperlich und so, aber insgesamt ist er für mich jetzt auf jeden Fall ja nicht jetzt die große Heldenfigur, auch nach dem Nachspann.
ja, ich meine, dass er die Entwicklung gemacht hat, wie gesagt, ne, freut mich für ihn, hat er auch seine Frau gesagt, dass sie das auf der einen Seite gut findet, auf der anderen Seite nicht gut findet, dass er sich dafür Schläge einfängt. Aber es ist halt die Frage, müssen wir das sehen? Das ist natürlich dann die Frage so, ne? Ich würde gern Peter noch ein bisschen dazu hören, der das vielleicht aus einem Wrestling, aus einer Wrestling-Sicht
einordnet. Das würde mich auch sehr interessieren, eben, ob man dann dem mehr abgewinnen kann.
Die rosa-rote Brille.
Ja.
Ja.
Funktioniert es also, bei dir besser? Das ist meine konkrete Frage.
Muss ich natürlich, also was heißt natürlich, aber muss ich gestehen, ja. Weil zum einen, also jetzt erstmal so ein paar Nebenfaktoren. Es war für mich echt cool, weil ich habe mit dem Sport eigentlich nichts mehr im Hut. Das verfolge ich seit, weiß ich nicht, 10 Jahren nicht mehr, komplett gar nicht mehr. Und es war schön, so viele Erinnerungen geweckt zu kriegen, weil ich quasi bis auf ne, die paar Leute, die da Hinterhof Backyard Wrestling betrieben haben, habe ich da quasi wirklich jeden erkannt. Und zu jedem weiß ich halt die Geschichte und kann mich an die Matches erinnern und was die alle ausgemacht hat. Und das erinnert mich halt an damals und das fand ich cool. Und die dann halt quasi da alle vereint zu sehen in diesem Produkt, weil die halt alle irgendwo dazugehören, das fand ich sehr interessant. Aber ansonsten, es ist natürlich Misery Porn irgendwo. Mhm. Es ist eine krasse Selbstdarstellung. Aber ne, wie auch schon richtig gesagt wurde, es ist ein Darsteller und ein Schauspieler, ein Darsteller, der stellt sich nun mal selbst dar. Und es ist natürlich auch die Frage, inwieweit das vom Regisseur, von den Filmemachern hier auch forciert wurde, beziehungsweise wie viel Mitspracherecht in Anführungsstrichen Herr Arquette hatte, also Creative Control sozusagen. Weil aber das, was wir hier sehen,
der nimmt doch die Doku oder der nimmt doch den Film bestimmt nachher ab, oder?
Ja gut, aber er entscheidet nicht, wie die Scheiße geschnitten wird.
Also würde mich sehr wundern, wenn die beiden bei dem Projekt nicht den Final Cut.
Die beiden? Du meinst jetzt die Frau auch?
Ne? Die Frau und ja.
Achso, okay.
Aber du, wer weiß, ne?
Ja, ne, also keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Aber,
ja, aber die, was die Regisseure sind ja keine großen Namen, so sind der eine, ich meine, was war er, Oscar nominiert für Best Documentary Short 2015, David Dark, mit Price James zusammen haben die das hier gemacht und der Price James hatte hauptsächlich Musikvideos gemacht, ne, für Gossip. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich sich hinstellen konnten und sagen, wir machen das nur, wenn wir hier Final Cut haben. Aber du, ist eine Vermutung, ne? Wer weiß.
Naja, also keine Ahnung, das ist für mich jetzt auch nicht ausschlaggebend, weil die Doku in Anführungsstrichen die schildert ja auch so quasi so ein bisschen, was das Wrestling ausmacht, ne? Was das Storytelling angeht, weil im Wrestling geht es ja eigentlich auch genau darum, um solche kleinen Geschichten halt, die halt groß gemacht werden. Ne? Ich meine, wir sehen das in den lächerlichen Kostümen und da sind so viele Facetten an dieser Dokumentation, die halt auch in Storylines im Wrestling halt schon aber tausende Mal verarbeitet wurden. Aber das Wichtige ist, und das wollte ich nochmal ganz kurz ergänzen, ist, dass er sich nicht unbedingt vor den Fans rehabilitieren wollte, also von der Kritik der Fans, sondern eher von der Genossenschaft, von der Berufsgenossenschaft quasi, von den Wrestlern selbst, ne? Weil vor denen hat er ja eigentlich den Respekt mehr oder weniger verloren.
Okay.
Das wird ja auch quasi mit einem Wrestler hier erzählt. Wir haben am Anfang ich glaube, das war
mit zumindest. Mit den Nasty Boys oder was?
Nee. Das mit dem, ich weiß nicht, ich glaube, der wurde hier Mr. Anderson genannt. Oder
Ach, ja,
Mr.
Ja, ja.
Ne? Gegen den er am Schluss auch gewrestelt hat.
Cage, ja, das war natürlich auch total in Szene gesetzt. Ne? Das war natürlich vollkommen klar, dass er dann gegen den am Ende nochmal und um dann halt, ja.
Genau, ich meine, das ist halt genau das, was auch Wrestling Promotion halt macht.
Mhm.
Was im Wrestling halt so geschieht, was da erzählt wird. Und deshalb fand ich das von dem Aspekt her interessant, weil es genau das macht, was Wrestling ausmacht. Und es hat mir vom sportlichen Aspekt her hat es mir nicht gut gefallen, weil David Arquette ist halt ein scheiß Wrestler. Also kann man nicht anders sagen. Und da fand ich es halt schön, dass er irgendwann selber gesagt hat, dass er es nicht ist, also dass er kein Wrestler ist. Aber ich finde es halt cool, dass er es durchgemacht hat, weil ganz ehrlich, egal ob er jetzt dafür Credit kriegt oder von euch gebasht wird, Der hat das über, weiß ich nicht, paar Jahre halt hinweg, ein, zwei Jahre waren es, glaube ich, diese Tour de Farce oder ne, das Begleiten auf dieser Doku, da hat er schon, wie man sieht, einiges mitgemacht. Und ich muss halt sagen, das zeigt halt auch Cojones in gewisser Form, weil ich kann da nicht von praktischer Erfahrung reden, aber ich weiß halt, unter welchen Bedingungen vor allem halt so in so einem Hinterhof halt gekämpft wird und was der da an Schmerzen mitgenommen hat, das möchte ich nicht wissen.
Ja, ganz kurz möchte ich einhaken, also ich möchte hier kein David Arquette-Bashing betreiben, ne? Ich finde, ich zweifle nur wirklich so die Kredibilität der Doku an. Ich weiß nicht, mir gefällt diese Art, das ganze Thema und sich darzustellen, einfach nicht so. Für mich hat das nicht so viel Mehrwert gebracht, weil das hat er das ist ja nicht für einen Zuschauer gemacht. Ich weiß nicht, das ist das wollte ich halt nur sagen. Ne?
Aber also die ganzen
Kritikpunkte, die wir eben angebracht haben, da fand ich halt einiges nicht so gelungen auch dran. Ne? Das ist ja.
Aber die Doku an sich kommt insgesamt gut weg, glaube ich, in der Community und so, wenn man so.
Ja, aber ich habe mir da so ein paar Sachen durchgelesen und es ist, glaube ich, aber auch tatsächlich das, was Manu sagt. Wenn du halt Amerikaner bist und Wrestling irgendwo mit in der DNA ist und du diese Comeback-Stories liebst, dann und idealerweise noch Reality-Fernsehen magst, dann hast du hier die perfekte Doku. Mhm. Na, weil da ist halt alles mit drin.
Macht Sinn, ja.
Aber wenn du jetzt irgendwie wie ich wenig mit Wrestling anfangen kannst, David Arquette dich nicht groß interessiert, dann hast du hier halt nach 10 Minuten spätestens gerafft, was das für ein armer Hund ist und dass er verzweifelt da jetzt den Film über hinterher sein wird. Mhm. Und ich finde und halt, man kriegt ein bisschen was übers Wrestling gezeigt und ja, es ist schon auch beeindruckend, wie er sich dann da wieder reinarbeitet und so, aber dafür hätte ich keinen Film gebraucht.
Ich habe am Anfang wirklich gefragt, also am Anfang war ich mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich eine Dokumentation sein soll oder ob das so eine Mockumentary ist. Ne?
Ja,
oder
das ob das ist es ja gewesen. Schon eher, ne?
Ja, aber es wird ja als Doku verkauft.
Mhm. Ja.
So steht's bei Sky, da läuft's, glaube ich, ne? Da habe ich es zumindest gesehen. Und ja, weiß ich nicht, da habe ich mich wirklich gefragt, so, warte mal, ist das jetzt echt oder? Da habe ich irgendwann gemerkt, ja, nee, komm, das ist ja schon alles sehr hart in die Bahnen geleitet. Okay, da Peter sagt dann, das spielt dann auch wieder aufs Wrestling an, dann ist es wieder irgendwie ein bisschen Meta.
Ja, genau. Mhm.
Ist das okay, Benefit of the Doubt, gebe ich ihm dann. Aber okay, für mich hat es nicht so funktioniert, weil ich bin jetzt auch kein Wrestling-Fan. Ja.
Ich glaube halt, wenn du mit den einzelnen Themen hier nichts anfangen kannst, dann ist das Einzige, was dieser Film bei dir auslöst, ist halt dieses Fremdschämen, dieses Unbehagen, dass du dem armen Hund dabei zuguckst, wie er völlig verzweifelt nach Aufmerksamkeit giert.
Ein bisschen wie Jackass.
Ja, aber ja, wobei ja bei Jackass weiß man ja irgendwie, dass die einfach Scheiß machen, weil sie es lustig finden.
Ja, genau.
Aber er ist ja schon, also so ein arme Wurst, wie er ist ja schon sympathisch auf seine Art und Weise. Das hat ja Manu auch am Anfang gesagt, so, das muss man ihm ja lassen. So. Also er ist ja schon einer, der auf die Leute zugeht und wenn man ein Foto mit ihm machen will, merkst du, der macht das auch gerne so, weißt du, das ist jetzt keiner, der irgendwie über seinen Schatten springen muss und so ein arroganter VIP ist.
Aber wenn er sagt ja auch zu Beginn des Films, seit 10 Jahren renne ich auf Castings, habe noch nie eine Rolle abgegriffen in der Zeit. Da bist du, glaube ich,
auch Schwachsinn ist, ne? Weil also der hat jedes Jahr hat er in irgendwas mitgespielt. Da war halt zwar größtenteils nur Schrottbein, ne?
Ja, eben.
Also und ich meine, der ist ja die letzten 20 Jahre, also bis auf Scream, hat er ja nichts groß mitgespielt.
Und es also muss bei diesem Film ja auch nicht heißen, dass er dadurch einen Castingprozess durch musste, ne? Also ich glaube, wovon er spricht, ist ja, dass die Castings, auf denen er war, da hat er halt keinen Job bekommen und das jetzt seit 10 Jahren.
Ja.
Ich glaube, da bist du dann schon irgendwann an einem Punkt, wo du eben sehr, also Fans schätzt, die überhaupt noch deine Fans sind. Und dann, dass überhaupt Leute ein Foto mit dir machen wollen und so, weil er ist da ja sehr dahinter.
Also ja gut, das auch, ja.
Klar. Er scheint ja sehr von dieser Aufmerksamkeit zu zehren.
Stimmt schon.
Ja, ist ein armer Hund, ey.
Naja.
Aber eben, also ich kann das halt für mich voyeuristisch und dem kann ich nicht wahnsinnig viel abgewinnen.
Mhm.
Ja, das war mir auch dann irgendwann nur noch unangenehm. Ich habe mich da auch gegen Ende wirklich durchgequält. Also das Narrativ ist ja von sehr früh natürlich schon durchschaubar.
Ja.
Ja, ich hatte irgendwie echt Bock drauf und Ja, ich weiß nicht. Ich fand den auch vorher, glaube ich, etwas cooler. Also David Arquette. Wie gesagt, ich will den nicht bashen. Ich finde den auch jetzt nicht doof oder so. Aber ja, der ist halt echt infantil, ne? Der braucht halt echt Hilfe.
Ja. Ja. Das und er hat sehr offensichtlich ein ziemlich eindeutig festgelegtes Frauenschema.
Ja,
ne?
Definitiv. Ja, in der Tat.
Das ist ja unglaublich, ey. Courtney Cox und seine aktuelle Lady sehen sich ja wahnsinnig ähnlich.
Ja, das kann man teilweise nicht unterscheiden, ne? Weil die ja auch in den Zeiten immer rumgeschwungen sind und dann auf einmal, oh krass, ist das jetzt hier gleich, ah nee, das ist auf einmal die.
Ne? Ja, die Tochter war genau. Die Tochter war aber dann bei seiner Ex-Frau und dann denkst du so, okay, ach so, das ist deine Ex-Frau, so. Mhm. Dann musst du erstmal checken, so, dass es gar nicht seine jetzige Frau ist, genau.
Zu hart.
Das stimmt. Also, falls ich noch was dazu sagen kann, bevor wir jetzt ins Punkteraten gehen, ich bin schon fast positiv überrascht wahrscheinlich, was meine Punkte angehen, weil ich habe weniger erwartet, denn ich kann mit Wrestling absolut nichts anfangen und, wir haben ja so ein paar Supporter, wir haben es noch gar nicht gesagt. Der Film wurde uns aufgetragen von unserem Kumpel Tom, von Atombomb. Und der drückt bei mir irgendwie die richtigen Knöpfe, weil es gibt ja so Supporter, die schmeißen uns ab und zu mal so einen Eierfilm in den Topf oder so einen Scheißfilm. So, so gibt es ja Dennis und Jascha und wie sie alle heißen. Aber Atombomb.
Terror der entfesselten Vampire und sowas.
Sowas, genau. Nee, der war ja, der ist ja gut weggekommen, den habe ich ja nicht mal gesehen. Ja, der hat ja nie sogar mein Interesse geweckt. Und Atombomb hat zum Beispiel letzten Monat 2 wie Pech und Schwefel reingeschmissen und er wusste es nicht. Aber ich persönlich konnte mit Bud Spencer und Terence Hill Filmen als kleiner Junge nichts anfangen. Ich habe all diese Filme damals, ja, ich habe Adriano Celentano, Luis de Funès und wie sie alle hießen, die habe ich mir alle angeguckt. Aber Bud Spencer fand ich irgendwie nie so lustig. Nie. Dann hat er, diesen Monat kommt er mit einer Wrestling-Doku um die Ecke und ich konnte mit Wrestling damals auch nichts anfangen, während alle meine Klassenkameraden irgendwie so Wrestling gefeiert haben und ich dachte nur so, Alter, ich finde, das ist so ein Scheiß, das interessiert mich überhaupt nicht. Für nächsten Monat hat er Naked Lunch aufgetragen, einen Film, den ich im Kino gesehen habe, mit Kumpels mit 16 Jahren und wir saßen nach dem Nachspann da und dachten so, Alter, wer zur Hölle hat diesen Film vorgeschlagen? Nie wieder in meinem Leben will ich mir diesen Film angucken.
Ja, da will dich jemand bekehren.
Der fordert mich. Also unbewusst, der kann das alles nicht wissen. Oder vielleicht war er dabei in dem Kino, vielleicht war es einer meiner Kumpels.
Ja, ja.
Er kann es nicht wissen, aber es ist jeden Monat aufs Neue bringt
vielleicht,
er hier so eine Sache.
Und dafür ist er Doreen.
Und dafür, vielleicht ist es Doreen.
Ja. Im Zweifel immer Doreen.
Das wäre mal
ein
krasser Plot-Twist, Alter.
Oder?
Von Doreen seit 20 Jahren so inszeniert einfach, dass sie irgendwann mal durch den Podcast mich terrorisiert.
Ah, wie geil, ey. Die inszeniert dein Leben wie David Lynch.
Weil ich sie sexuell belästigt habe. Nee, aber insofern bin ich hier eher positiv rausgekommen, weil ich denke, okay, ein Film über eine Sportart, die mich überhaupt nicht interessiert hat, wo ich immer meiner bin, okay, das ist totale Show und das ist voll der Schwachsinn und warum guckt man sich hier irgendwelche vollgeschwitzten, bärtigen Männer an, irgendwie die 45 Jahre alt sind und die im Ring eingeölt irgendwie gegeneinander antreten.
Ey, jedem sein Fetisch, komm.
Jedem sein Fetisch, ja. Jedem Tierchen sein Pläsierchen und dafür bin ich ganz gut durch den Film gekommen und habe mir das einigermaßen interessiert angeguckt, aber ich denke auch, der Typ ist eine ziemliche Wurst, aber es war schon, ich bin schon einigermaßen unterhalten worden, also ich bin jetzt hier nicht am Abstrafen, sagen wir mal so. Also,
das, jetzt ja, mal das klingt ja schon mal fast nach einer Empfehlung hier.
Na, so weit würde ich nicht gehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass einer, bei Peter bringt der Film ja auch so ein bisschen Nostalgiepunkte, weil er auch da Leute sieht, die er kennt, früher, wo er noch Wrestling verfolgt hat und so. Insofern, glaube ich, wenn einer Interesse daran hat, dann wird ihm der gefallen vielleicht. Also, ich würde jetzt nicht generell von abraten.
Ja, ihr ladet euch hier mit den Filmfressen die Bud Spencer und Terence Hill der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung ein und dann magst du nicht mal Bud Spencer und Terence Hill. Also, ich bin erschüttert.
Ich mag halt vielleicht gar keine Gewalt. Vielleicht ist das... Gewalt im Film ist halt vielleicht
nicht mein Ding. Ich glaube, ich muss anfangen zu wresteln, um mir den Titel zu holen.
Vielleicht. Wobei, also ich muss schon sagen, der Film hat so eine Handvoll unterhaltsamer Momente hat er dann doch.
Natürlich.
Also wie der da auf... die gerade da dieses Backyard-Wrestling bei irgendwelchen Hillbillies, Alter, was halt schon an so Bare-Knuckle-Fights rangeht, ey, da, wo er wirklich echt Dinger abkriegt, wo du siehst, konnten die nicht faken oder haben sie halt nicht gefaked, weil sie dem ja auch ordentlich da eine mitgeben wollten. Aber Alter,
ja, das Blut bei solchen Sachen ist ja auch echt. Ne? Ich kenne ja auch Leute, die gucken nur solches Wrestling. Für die ist ja sowas wie WCW oder WWE, das ist ja für die so Kinderkram, die sagen, ohne Witz, wenn das nicht blutet, wenn da nicht irgendwelche, weiß nicht, Riss, Schlitzwunden sind, mit irgendwie mit Stacheldraht eingewickeltem Stuhl auf die Eier gehauen wird, dann ist das für die kein Wrestling.
Mhm. Kenn ich auch, Leute. Ist es auch nicht.
die meinen ja, wenn das nicht so ist.
Ja.
Peter will auch Blut sehen.
Ich habe nichts gegen beides.
Okay. Also was ich aus dem Film rausgenommen habe, ist, ich war ja in L.A. gewesen vor 2 Jahren und wollte ein Baseballspiel sehen, so wie hier David Arquette in dem Film, wo er nämlich von dem einen Typen reingeholt worden ist, der ihn gefragt hat, so ja, willst du noch irgendwie ein Stadion rein, weil ich habe noch einen Platz frei, so, weil die haben ja immer so ein Saisonticket und da darfst du ja immer einen mitnehmen. Und ich habe mein Geld vergessen. Und ich stand dann auch an dieser Drehtür und so hin und her und habe dann mein Geld total verplant. Meinte zu ihr, so, ob man irgendwie über Telefon, über PayPal bezahlen kann. Und das hat so ein Typ mitbekommen, hat gefragt, ob ich mit ihm reinkommen will, so, ob er mich jetzt hier reinholen soll. Dann meinte ich so, das wäre mega.
Wie geil.
Und da hat er mich reingeholt. Und das hat ja David Arquette erzählt, dass er vor fünf Jahren diesen Typen getroffen hat und das sein bester Freund geworden ist. Ja. Vielleicht wäre das mein bester Freund gewesen, aber ich habe mich dann einfach ich habe mich bedankt und bin dann irgendwie Popcorn holen gegangen. Da habe ich so ein bisschen durch den Film ein schlechtes Gewissen gehabt und dachte so, vielleicht habe ich da meinen Buddy.
Ja. Karma hat euch zusammengeführt. Richtig. Und du hast es mit Füßen getreten.
Ich habe das Karma mit Füßen getreten, ja. Das tat mir dann im Nachhinein ein bisschen leid. Hat der Film
doch. Du hast mit dem jetzt nicht das Spiel verbracht und so und dann so ein bisschen.
Nee, ich habe mich tatsächlich alleine irgendwo hingeflitzt dann. Wow. Weil mein Kumpel mit
Hart, dem, das ist echt unhöflich.
Das ist ja Dankbarkeit.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, nur weil der mich reinholt, heißt es doch nicht, dass ich mich da neben ihn setzen soll und dass ich ihn da den ganzen Spiel übernerve.
Aber ich hätte ihn zumindest
und
gefragt,
ihm so,
Alter.
Und ihm dann ja. so nach Hause noch begleitet.
Bier und Hotdog ausgegeben,
ja,
oder nicht?
Ja, eben. Irgendwie zumindest so. Ja, wie ja das ist schwierig ohne Geld.
Eben. Wie hätte ich aber das machen können? Es sei denn, ich klaue den Hotdog.
Also kann man da drin nicht mit Kreditkarte zahlen oder so?
Nee, geht alles nicht. Du kannst nicht mit Kreditkarte zahlen und du kannst auch nicht per PayPal überweisen. Du musst halt vorher das Ticket kaufen. Und wenn das Spiel anfängt, kannst du es halt nicht mehr reservieren.
Die Merchandise, hier die Concession-Sachen und so. Essen, trinken.
Stimmt, müsste man eigentlich schon mit Karte zahlen.
Das ist eine gute Frage.
Also Karte hattest du dabei, oder?
Karte hatte ich bei, ja.
Das überrascht mich auch, dass du die Tickets nicht mit Karte kaufen konntest.
In USA geht doch alles mit Kreditkarte. Ja,
nee, das ging nicht. Karte ging nicht.
Na gut, ist ja auch so gut für dich gelaufen.
Ist gut gelaufen. Ja, jetzt.
Wer hat denn gespielt schlussendlich?
Ich hätte ihm auf jeden Fall so ein bisschen folgen sollen.
Ja.
Nach Hause, immer so mit 3 Meter Abstand. Dann hätte ich gewusst, okay, er akzeptiert mich als neuen Freund und lädt mich zum Abendessen mit seiner Familie ein.
Siehst du?
Dann hätte ich es gewusst, ja, Chance verpasst.
Tja.
Die LA Dodgers haben gespielt.
Naja. Ach was.
Ja, gegen die Oakland Athletics war das.
Oh, cool. Okay.
Ja.
Und wer hat gewonnen?
Oakland.
Tja.
Kenne ich mich nicht mit aus, ich gucke nur Cricket.
Heimspiel verpasst. Ja, die feinen Herren gucken Cricket und Polo. Ja, so viel zu You Cannot Kill David Arquette. Haben wir blickte durch, oder wie wir den Fazit fanden?
Naja, ich weiß bei Peter jetzt nicht so, noch nicht so richtig,
okay,
ob er den echt gut fand oder was da jetzt übrig geblieben ist, nachdem man da schon Wrestling-Fan ist. Weil ich finde ja, wenn du jetzt beispielsweise, wenn man gar nichts über Wrestling wüsste, dann zeigt dieser Film nicht genug über die Abläufe beim Wrestling, weil es ja dann doch schon eben voll die David Arquette-Show ist. Und wenn du aber kein Interesse an Wrestling hast, dann ist es fast schon wieder zu viel davon. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht.
Also ich würd sagen, das zeigt schon recht viel vom Business, ne? Wenn du zum Beispiel den Punkt überlegst, wo das war, glaube ich, eins der vorletzten Matches. Ich habe den Namen von dem Typen vergessen, mit dem er dann später auch ein Tag-Team macht. Das war das erste Einstiegsmatch vor, ne, also wo die Publicity dann auch wieder angefangen hat, wo die vor dem Kampf darüber gesprochen haben.
Ja, das ist ein Moment, also den mochte ich sehr, wo die das unterschnitten haben, wie sie es choreografieren dann mit dem echten Match. Ja,
genau. Ja.
Fand ich cool.
Ja, solche Facetten. Also, ne, also findest halt in vielen kleinen Szenen, findest du halt eigentlich wirklich genau das, was das Business ausmacht. Und es ist halt auch so, dass der Weg gezeigt wird. Ne? Also sozusagen der Aufstieg, ne, so vom Backyard über Indie zu etwas größeren Ligen und dann halt, gut, sie haben jetzt nicht, weil der war zwischendurch, war auch mal, das zählt jetzt zwar nicht zu dem Werdegang, aber der war dann auch bei der WWE zwischendurch mal, ne, aber da sieht man halt auch schon so, wie die Hierarchie, sag ich mal, in USA, was Wrestling angeht. Man hat ein bisschen was über Lucha Libre, über mexikanisches Wrestling gelernt.
Das, eben auch das wieder wollte ich auch so noch sagen, das war echt eine ganz coole Sequenz.
Ja.
An sich
sich
schon,
da gefreut hat, dass er so 5 Euro Dollar bekommen.
Aber das war halt auch wieder, das war für mich so krass Reality-Fernsehen, weil es halt so ein inszeniertes Ding ist von, wir schleppen jetzt den Hollywood-Typen hier und stellen ihn in Mexiko auf die Straße, damit er da rumhampeln muss, weil das eigentlich
Highlight. Das auf dem Berg war schlimm.
Hm? Aber coole
Die Endszene
coole
auf dem Berg war schlimm.
Ja. Aber schon das Ding auf der,
und
Aber schon auch das Ding auf der, ja, sehr viel Pathos. Nein, aber schon auch das Ding auf der Straße, da waren ja das eigentliche Highlight, waren ja die Jungs, die zum Einsatz kamen, als er nicht dran war.
Die haben eine richtig gute Show gemacht.
Ja. Ey, die sind abgegangen. Ja. Das, sowas war cool, aber halt so dieses Ganze, dass er da ist und dann da Geld sammeln muss und so, das finde ich halt, das ist so dieses krass inszenierte Reality-Fernsehen, was ich halt lame finde.
Also was das,
da fand ich aber die Inszenierung cool. Das sah cool aus, fand ich.
Also was die schlimmste Reality-TV-Szene war, war für mich das rote Kleid von seiner Frau am Ende. Das war so Hollywood.
Ach, stimmt, okay. Ja, es war auf Miss. So nein. Das war so auf Miss Elizabeth gemünzt.
Das ja, ist ja eben natürlich. Sache, ja, das eben. Aber das ist doch,
das hätte
doch
eine Facette, weil der Film erzählt dann halt auch wirklich Geschichten, die im Wrestling damals erzählt wurden. Die Liebesgeschichte zwischen Miss Elizabeth und Macho Man Randy Savage.
Ja, aber ja, das, ist aber das dann seine.
Spielfilm. Genau, in einem Spielfilm hätte man das genauso inszeniert.
Ja,
so hätte man
es doch. Aber das ist doch der Scherz. Also beziehungsweise, das ist doch genau das, was die machen wollen.
Ich habe das aber null ironisch aufgefasst.
Nee.
Ja, ich auch nicht.
Okay.
Weil ich glaube wirklich, dass so jetzt, wenn wir in Klischees reden, ne, dass dann wirklich so jetzt hier der Klischee-Amerikaner, der Redneck, dass der davor sitzt und mit so einer Träne im Knopf und dann so schreit so, geil, dass sie das richtig abfeiern. Weil da habe ich die Ironie nicht durchgesehen. Und das war halt total, natürlich war das klar, dass die dieses Kleid hat und dass sie dann da hinkommt und so, und er tut dann noch so, also das hat er ganz schlecht gespielt, dass er so überrascht sei und so. Quatsch.
Dabei war er sonst so ein guter Schauspieler.
Genau, dabei war früher echt immer ein Top-Schauspieler.
Ja, der Cat. Aber was ich jetzt nicht weiß, da muss ich mal Peter fragen, weil wir drei haben ja jetzt schon geäußert, also ich habe es noch nicht gesagt, aber ich kann mit Reality-Dokus auch teilweise was anfangen. Ich mag auch, also diesen Stil so finde ich ganz unterhaltsam. Das ist ja so ein bisschen Bildzeitung in Doku-Niveau, weißt du, diese Reality-TV-Sendung. Voll. Aber trotzdem finde ich schon ein paar davon ganz unterhaltsam. Bist du da auch total anti-Peter, dass du sagst, so was so Reality-TV angeht, bist du kein Freund von, oder kannst du dir das angucken?
Ich hasse Reality.
Du hast normalerweise dieses Reality-TV.
Ja, ich kann damit dann gar nichts. Was heißt normalerweise?
Naja, weil dir sonst der Film eigentlich missfallen müsste, weil das ist ja schon ein bisschen in dem Fahrwasser, was Lee meinte. Wer ja auch das? Manu auch irgendwie dabei ist.
Wer sagt, dass mir der missfallen müsste? Sollte.
Na, du sagtest es gerade, indem du sagst, du hast Reality-TV.
Ja, ist halt die Frage, ob ich das als Reality-TV ansehe.
Naja, macht dir das Pokerface, glaube ich.
Ohne Witz. Wir würden so gerne erfahren, wie du den Film gefunden hast.
Wir würden so gerne deine Punkte raten, ja, wir können es aber nicht.
Ja, ich merke das schon, das ist schwer.
Peter will mit Gewalt heute die Lust haben.
Nee, ist ja fein, dann sag das halt nicht. Wir raten einfach. Okay. Ich muss ja anfangen, juhu.
Leg los.
Obwohl, ach nee, stimmt gar nicht, das ist ja unser gemeinsamer. Ich muss Manus Film dann als nächsten raten. Aber beim gemeinsamen Rate muss ja auch jemand anfangen. Aber wir haben noch gar nichts zu den sonstigen Punkten erzählt, ne?
Na, dann nennen wir die doch jetzt erstmal.
Ja, 7,2 gibt's auf IMDb, ein Metascore von 66. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,2 und vom Publikum 4,1 von 5. Das ist alles sehr euphorisch, wie ich finde. 3,6 auf Letterboxd.
Ist auch gut.
Ja.
Ja, ordentlich.
So, jetzt geht das fröhliche
Raten. Na gut, dann fange ich mal an und leg mal hier los, springe in die Bresche für euch und sage, Peter ist bei einer 7.
Ja, und Manu und ich?
Ach so, euch muss ich auch raten, verdammte Scheiße.
Ja, ich hatte auch gerade gewartet. Ich wusste nicht, wie jetzt die Reihenfolge ist.
Da bin ich jetzt
also jeder geht einmal alle durch.
Ne? Ja, jeder geht alle durch. Das ist praktisch so wie... ja, so wie eine Gangbang-Party, so kannst du.
Wie ein KitKat.
Ja, wie ein KitKat.
Alle warten.
Lee ist bei einer 3,5. Und Manu ist bei einer 5. Eieiei, ist das schwer. Ist das wirklich schwer?
Schwierig, ey. Ja, Peter. Mann. 7 klingt gut. Nehme ich auch. Ich sag, Peter ist bei 7. Ich sag, Manu ist weiter unten. Ich sag, Manu ist bei 4.
Mhm.
Und Guess ist bei 6. So, jetzt darf einer von euch.
Ja, komm, ich leg mal vor. Ich glaube, der Guess ist aber schon bei einer 6,5. Da kommt so ein bisschen so dieses Überraschungsding, da ein bisschen mehr Freude, hat ein bisschen was für sich entdeckt. Ich glaube, das ist eine 6,5. Lee ist natürlich nicht begeistert. Ich ja auch nicht. Gestern hattest du gesagt 3,5, ne, beim Lee. Mhm. Da war ich nämlich auch schon. Ich will jetzt gar nicht taktisch spielen oder so, aber ich glaube, ich würde das auch sagen, 3,5 beim Lee.
Okay,
das ist legit. Und beim Peter, da war ich irgendwie so zwischen 6 und 7,5. Da muss ich mich irgendwo einpendeln, also 6,75. was hatte ich bei Guess jetzt gesagt nochmal? 7, ne?
6,5.
Ah ne, 6,5 habe ich gesagt. Okay, stimmt. Peter ist da drüber, weil das ist für ihn quasi, was für mich oder uns The Last Dance war. Er hat für den Nostalgiefaktor gesorgt. Und er mag zwar Reality-TV nicht, aber das hat er als solches nicht so gesehen, weil er das durch Kinderaugen gesehen hat. Und deswegen...
Schwer analysiert. Gut begründet.
Hat er eine gerade Zahl gegeben, das ist die 7 natürlich.
Okidoki, ich fange mal oben an. Der Guest hat den am höchsten von euch dreien eingeschätzt.
Achso, deswegen oben.
Ja, aber er ist tatsächlich auch
hier auf Bild unsere her. Videokonferenz. Okay.
Da ist er auch oben. steht er über uns allen. Schwierig. Aber ich würde 5,5 sagen. Danach kommt...
Habe ich richtig verstanden. Guess siehst du bei einer 5,5.
Genau.
Okay.
Danach würde ich den nie sehen mit einer 3,0 und danach kommt der Manu mit einer 2,5.
Oha. Das ist spannend. Ja. So, ich habe als erster geraten, dann werde ich als erster auflösen. Manu liegt goldrichtig mit den 6,5.
Yes.
Wow.
Da bin ich gelandet. Okay. Bei mir sind es 3. 3, okay. Ja. Halben Punkt verhauen.
Was habe ich gesagt bei Lee?
Punkt für Peter. Ihr wart beide bei 3,5.
Mhm. Ah, okay. Siehste.
So, Peter, Manu?
Manu, du hast.
Achso, ich hatte 3,5.
3,5 bei dir, oh shit.
Ja.
Ich dachte, du warst dann doch so Durchschnitt. KG.
Was hast du bei mir gesagt? 5, ne?
Ja, ich habe 5 gedacht, weil ich dachte, du findest sie nicht doll und so, aber irgendwie kann man irgendwie gucken und naja, gut. Verkackt.
Ich habe ja auch gesagt, ich habe mich durchgequält gegen Ende, ne?
Ja, stimmt schon. Verdammt.
Da hatte ich mich ein bisschen gewundert, als du 5 gesagt hast, aber.
Ja, ich mich jetzt auch. So, jetzt Peter. Mach's nicht so
2,0.
Spannend. 2,0. Wie viel?
2,0.
Ach so, Quatsch.
Nein. Andere Richtung, aber ich bin auch bei einer 6,5.
6,5.
Knapp dran.
So, jetzt dürft ihr euch mal unterhalten. Ich rechne hier mal. Ja, das war ja.
Worüber denn?
Worüber denn? Können wir schon mal über den nächsten Film sprechen? Keine Ahnung.
Buntes also, du bist auf jeden Fall dankbar, Gerst, du bist dankbar, dass dieser Film gezogen wurde?
Ich habe den auf dem Schirm gehabt. Und wenn der irgendwo gelaufen wäre oder der irgendwo im Streamer wäre oder bei Netflix hochgeladen, ich glaube, den hätte ich mir auf die Watchlist gepackt. Ich habe mir das angeguckt. Ich gucke auch gerade.
Schade, dass du den kaum kriegst. Ne? Du kriegst in Deutschland, glaube ich, noch nicht mal eine DVD dafür. Muss ein Sky-Abo abschließen, damit ich den gucken kann.
Ich wollte gerade sagen, der läuft doch bei Sky, ist so Streaming.
Ja, man kann ihn bei Amazon, glaube ich, kann man ihn für 3,99 oder 2,99 kann man den streamen, wenn man Interesse hat, den zu gucken. Nee, hier.
Nee.
Nicht?
Okay, ich hab's.
Okay, nein. Krass.
Also, Manu hat tatsächlich die wenigsten Miesen mitgenommen aus der Runde. Nämlich nur minus 1.
Okay.
Die habe ich ja schon alleine bei Manu minus 1,5 gehabt. Ohne die anderen.
Ja, das hat es ein bisschen rausgerissen, ne?
Ja. Guess hat ja auch die schlechteste Runde hingelegt. So, nach Manu komme ich mit 1,5 Miesen, dann Peter mit minus 2 und Guess hat minus 2,5.
Eieieiei.
Das war jetzt von der Runde oder schon?
Ja,
kombiniert?
Nee, nur
der Film.
Nur diese Runde.
Okay.
Nur
ja, schon Peter hat bei mir auch, das 2,5 war auch schon hartes Urteil.
Ja, aber also. Grüße nochmal an Atombomb. Interessante Rezension. Haben wir auch eine Weile hier verbracht.
Ja, und eine ganz gute Bandbreite, ne? Mit 3 bis 6.
Genau, das möchte ich nochmal.
Stimmt, ja.
Sorry.
Ja.
Das habe ich reingelabert. Aber das möchte ich nochmal sagen, ne? Also, das war hochinteressant, das zu sehen, ne? Weil, wie gesagt, das hat mir zwar nicht gefallen, wie sie es gemacht haben, aber es war sehr interessant, diese Mechanismen zu sehen. Mhm. Und dass die dann doch wirklich immer dann greifen und dass man sich dann so vieler Klischees bedient, das fand ich dann schon doch, wirklich bemerkenswert.
Und wir sind ja in der Konstellation, also bei euch und ihr bei uns, sind ja schon ein paar Mal zusammengetroffen, aber über eine Doku haben wir, glaube ich, noch nie geredet. Insofern hatten wir da auch nochmal eine Premiere.
Stimmt. Das
waren, glaube ich, bis jetzt alles fiktive Stoffe.
Stimmt.
Cool.
Wollt ihr den Zwischenstand wissen?
Sehr gerne.
Gerne.
Manu führt mit -2.
Was?
Gefolgt von Peter und mir mit -2,5. Und Guess ist aktuell bei -3,5.
Ja, Schlusslicht. Läuft nicht heute.
Abgeschlagen hier.
Läuft nicht.
Ja. Streng dich mal ein bisschen an, Guess.
Naja, gut.
Aber für Manu sieht es gut aus, weil er ist ja jetzt
Mühe, dran. Aber. Ja, Manu ist jetzt dran, stimmt. Der muss ja nicht mal geraten werden jetzt. Also insofern.
Ach, krass.
Sieht gut
stimmt.
aus.
Achso, jetzt kommt ein Film, den ich ausgewählt habe aufgrund des Regisseurs. Denn es ist so, ich habe bei euch in den Lostopf eines Tages mal den Film Sexualterror der entfesselten Vampire geschmissen. Von Jean Rollin.
Ja.
Es ist ein sehr ungewöhnlicher Regisseur aus Frankreich. Und den hat dann ausgerechnet Lee gezogen. Als Guest mir das dann geschrieben hat oder per WhatsApp oder Sprachnachricht, ich weiß nicht mehr, als er es mir mitgeteilt hat, habe ich direkt gesagt, ach du Scheiße.
Nee, du hast vier Worte hast du geschickt, Lee wird ihn hassen.
Ach so, okay.
Das war die Antwort, das war die einzige Reaktion, Lee wird ihn hassen.
Genau.
Ja, so viel zum Image.
Hatte ich gedacht. Ja, weil das ist häufig so, dass du, wenn es irgendwie, du bewertest sehr viel Schauspiel und sowas und bei Jean Rollin ist es ein Regisseur, der wirklich viel zwischen Traum und Wirklichkeit in Szene setzt, der wirklich so den Surrealismus lebt, aber dadurch, dass er halt wenig Budget hatte, wenig bis fast gar kein Budget bei vielen seiner Filmen, ist das dann ja manchmal irgendwo zwischen Dilettantismus und Ultrakunst irgendwo anzusehen. Also es kann, würde man heutzutage wahrscheinlich auch sagen, Trash, ist viel Trashiges dabei. Das mag sein, auch wenn er dann doch immer so die Inszenierung irgendwie doch recht kunstvoll ist. In vielen Fällen, nicht immer, nicht bei allen Filmen, nicht in jeder Einstellung, aber er weiß trotzdem, oder sein Kameramann oder seine Kameramänner wussten, teilweise beeindruckende Bilder einzufangen. Mhm. Jetzt ist es so, hatte ich schon angedroht, einen Film zu nehmen, denn ich habe mehrere Filme von Jean Rollin gesehen. Generell mag ich sein Oeuvre, ich halte es für sehr außergewöhnlich und ihr wisst ja, ich ziehe einen außergewöhnlichen Film immer einem generischen Film vor. Auch wenn mir das vielleicht nicht immer unbedingt in allen Facetten gefällt. Da hatte ich überlegt, einen Film zu nehmen, der verboten ist, beschlagnahmt ist in Deutschland, so rum. Und dann habe ich aber gestern hier meine Mitbewohnerin, hier wohnt so eine Frau bei mir, die habe ich dann entscheiden lassen. Habe gesagt, so hier, guck mal, die drei Filme, such dir mal einen aus. Stimmt gar nicht, 7 Filme waren es, außer Sexualterror der entfesselten Vampire und Die Dienerin des Satans, den hatte ich schon mit ihr gesehen, deswegen hatte sie die Auswahl aus 6 weiteren Filmen. Ihre Wahl fiel auf den Film aus dem Jahr 1971. Manchmal findet man im Internet auch 1972, aber ich glaube Produktionsjahr ist 71, genau wie Sexualterror der entfesselten Vampire. Und zwar der Film Die Folterkammer des Vampirs. Oder im französischen Original, Lee muss mich korrigieren, wenn ich das falsch ausspreche, Requiem pour un Vampire und auf Englisch Requiem for a Vampire oder wie Peter sagen würde, die Folterkammer des Vampirs. Also ein kleiner Insider. Achso, die Punkte mache ich erst später, ne? Was der so bekommen hat. Mhm. Kurz zur Geschichte und da ist schon das Problem. Geschichte auch immer schwierig bei Rollin. Er hat immer so gewisse Themen, die er gerne bedient. Also bei ihm kommen des Öfteren mal Clowns vor, aber häufiger eben Vampire und vor allem Moppen. Nackte Tatsachen, Brüste, bisschen schmuddelig, bisschen Sex. Das hat der Mann sich auf die Fahnen geschrieben. Und bei Die Folterkammer des Vampirs war es so, dass so ein Produzent, mit dem er so befreundet war, der wollte halt einen Film drehen, hat gesagt so, hey, wir brauchen einen Film. Bisschen Sex, dies, das, schaffst du es in 4 Wochen? Und er meint so, ah, oui, bien sûr, mach ich doch. Und hat dann quasi innerhalb einer Nacht das Drehbuch, glaube ich, geschrieben. Also hat er, glaube ich, mal in einem Interview gesagt. Und hat dann innerhalb von 4 Wochen diesen Film abgeliefert. Okay, es geht los mit einer rasanten Autoverfolgungsjagd. Wenn ich sage, eine rasante Autoverfolgungsjagd, meine ich 2 Kleinwagen, die ungefähr 30, 40 auf der Landstraße fahren. Und in dem einen befinden sich 2 Damen, die als Clowns verkleidet sind. Diese Damen werden dargestellt, also die Damen werden nicht dargestellt, sondern die Clowns werden dargestellt von Mireille D'Argent und Marie-Pierre Castel. Werden einige nicht sagen, aber die haben auch schon bei diversen anderen Jean Rollin-Filmen mitgespielt. Zum Beispiel die Mireille D'Argent spielt bei Die Eiserne Rose mit, den ich auch ganz schön finde, schöner Film. Oder eben auch bei Lips of Blood, den kenne ich noch nicht, den werde ich mir bestimmt mal besorgen demnächst. Und die Marie-Pierre Castel, die kennt der Lee unter anderem aus Le Frisson de Vampire.
Okay.
Also Sexualterror der entfesselten Vampire.
Weißt du, sie hat, wer die da war?
Nee.
Na ja, gut.
Ist eine blonde Dame.
Mhm. Eine von den Barbusigen wahrscheinlich.
Eine von den blonden Damen, die ihre Brüste zeigt. Mhm. Das ist bei seinen Filmen ja häufiger mal der Fall.
Ja, also bei dem war es tatsächlich so, dass jede Frau, die zu sehen war, früher oder später nackt war.
Ja, siehst du mal, das ist doch das Value for Money.
Ah, okay. Die Inszenierung hat den Damen so gut gefallen, dass sie auch beim nächsten Film wieder dabei waren. Endlich mal wieder ausziehen. Juhu.
Ja. Genau.
Ach, das gute Frankreich.
Sie hat auch noch bei Die nackten Vampire und Lips of Blood eben auch mitgespielt. Und die beiden sind auf jeden Fall da Clowns auf der Flucht. Warum? Wir wissen es nicht. Es ist auch, spielt keine Rolle, sagen wir es ganz einfach. Und ihr Fahrer kommt um, er kassiert einen Schuss, stirbt, sie verbrennen ihn inklusive des Autos und ja, wandern dann so umher zu einem Friedhof und auf dem Friedhof entdecken sie ein Schloss. In diesem Schloss wohnt eine Vampirchefin mit ihren Sklaven und dann kommt der Obervampir, der sagt, hier, ich möchte meine Blutlinie weiterführen und am liebsten mit euch. In diesem Schloss befindet sich ein Folterkeller, in dem, also ja, Folterkeller in Anführungsstrichen, das ist eher so der die Folterkammer heißt es, ne? Der Film heißt Die Folterkammer des Vampires. Mhm. Es ist in einigen Szenen eher die Vergewaltigungskammer des Vampirs, kann man schon so sagen, weil die Sklaven da eben so Damen, die da an Ketten hängen, ja, begatten. Mhm. Am Anfang sieht das so aus, als wenn die das nicht möchten. Später machen sie dann schon so ein bisschen mit. Naja, es ist halt einer dieser Filme, also Jean Rollin hat einige Filme inszeniert, ich glaube 4 Stück, die eben dieses Thema Sex und Vampire verbinden. Das hier ist einer davon. Und es ist, also ich bin auch kein Jean Rollin-Experte, das muss ich dazu sagen, ne? Das wäre dann eher mein Kumpel Pelle Felsch. Der hat auch schon viel zu geschrieben, der hat auch Filmwissenschaft studiert und so weiter. Und der ist auch großer Fan. Bei mir ist das so, dass ich nicht alle seiner Filme, die ich bisher kenne, total abfeiere. Und das kann ich schon mal sagen, den hier eher zu den Filmen zähle, die mir nicht ganz so gut gefallen. Ja, also wie zum Beispiel Sexualterror der entfesselten Vampire finde ich auch sehr gut. Da habe ich auch mehr so diese künstlerischen Vibes, die auch Lee in seinem Review da verspürt hat. Ja, und die haben wir natürlich auch noch, es ist so dieses Ding, dass er diese poetischen Bilder halt irgendwie, dass die im Vordergrund stehen, ne? Und diese Geschichte, was da wirklich passiert, ne? Die beiden dürfen dann nämlich irgendwie das Schloss und diesen Dings nicht verlassen, weil sie ja dann, sie müssen Jungfrau bleiben, die eine hält sich dran, die andere nicht. Weil es darum geht, ob sie Vampire werden sollen oder nicht. Aber das ist halt auch eigentlich vollkommen egal, weil es geht ja darum, diese traumartigen Bilder zu zeigen. Es geht ja darum, auch Nacktheit zu zeigen und eben sich in diesem, ja, in diesen poetischen Bildern so ein bisschen auch zu verlieren. Ne? Surrealismus, sagte ich ja schon. Und Genre ist halt auch schwierig, weil das irgendwie, ne, es fängt halt an mit so einer Verfolgungsjagd, dann ist es irgendwie ein bisschen Coming of Age, dann ist viel Exploitation dabei, dann ist es auch ein bisschen Sexfilm, ohne jetzt Hardcore-Szenen drin zu haben. Ja, dann ist natürlich immer die Frage, ne, so für welches Publikum wurde das gemacht? Weil damals hast halt dann eher auf Leute abgezielt, die so ja, mittleren, Herren mittleren Alters, die sich dann sowas angucken, um vielleicht erregt zu werden. Dafür steckt aber auch zu viel Story drin. Ja, also irgendwie ist das, deswegen meine ich, das ist irgendwie alles zwischen Kunst und Dilettantismus so ein bisschen, oder also wollte ich nämlich eher nochmal so eine Parallele ziehen zu Lucio Fulci zum Beispiel, dem ja auch heutzutage gerade in Deutschland oder von einigen Leuten auch nachgesagt wird, was das alles so künstlerisch krass war, was er gemacht hat, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das in, bei manchen Filmen ja auch der Fall, dass er einfach Drehbuchseiten rausgerissen hat und dass er einfach an Drehbüchern rumgewerkelt hat, weil er einfach keinen Bock hatte auf irgendwelche Geschichten oder auf die Sachen, die sich die Drehbuchautoren ausgedacht haben, und am Ende fehlen halt ein paar Szenen und dann gibt's Leute, die stellen sich hin und sagen, oh, er hat sich genau das gedacht und das war total hier, dies, das, interpretieren irgendeine Scheiße rein, aber letztlich hat er sich einfach mit dem Drehbuchautor gestritten und am Ende fehlten halt ein paar Szenen und dann ist der Film halt vorbei. Und so ist es halt bei Jean Rollin auch, manchmal fragt man sich, ne, ist das Kunst oder nicht, ne, so, weil diejenigen, die irgendwie sich davon erregen lassen wollen oder vielleicht auch sich dazu anfassen wollen, für die ist dann wahrscheinlich eben zu viel Kunst, zu viel Handlung. Für andere vielleicht ein bisschen zu viel Schmuddel und Sex. Bin ja nämlich jetzt auch nicht so, also ich bin gar kein Fan von Vergewaltigungen, also im realen Leben natürlich schon mal gar nicht. Und in Filmen auch nicht. Da finde ich es eher gut, wenn es dann zum Racheteil kommt. Also wenn sich die Opfer wehren können und Rache üben können.
Rape and Revenge.
Genau, das Genre, da gefällt mir natürlich der Revenge-Teil am ehesten. Und hier ist es, ja, hier kommt es dazu nicht. Und mich macht auch da so diese latente Erotik nicht so wirklich an. Allerdings bringt er die Tropes, bringt er auch einige Tropes mit, von denen ich ja schon gesprochen habe, ne? Clowns. Es gibt Vampire, die teilweise echt lustig aussehen. Und es gibt schon schöne Einstellungen. Das Schloss erinnert wirklich stark an das aus Sexualterror der entfesselten Vampire.
Ja, der Anfang der Geschichte klingt auch sehr ähnlich.
Ja, das liegt daran, dass er, genau dazu wollte ich nämlich auch noch kommen, dass er generell, ich meine, der hat das in einer Nacht geschrieben, ne? Mhm. Dass er generell viele Versatzstücke häufig benutzt in seinen Filmen.
Okay, klingt so. Mhm.
Wenn man sich diese Vampirfilme, also die Nackenvampire habe ich auch gesehen, er spielt auch irgendwann in einem Schloss. Und es ist halt sehr, sehr viel, sehr ähnlich bei ihm. Mhm.
Da muss er beim Drehbuch nur vereinzelte Seiten einfach austauschen, anstatt irgendwie gleich ein neues Drehbuch zu schreiben. Okay, deswegen geht's schneller.
Hast aber immer ein paar Templates fürs Grundgerüst und setzt genau. Dann nur einzelne Szenen. Ersetzt dann. Aber sag mal, also gerade im Hinblick darauf wäre es jetzt interessant zu wissen, was funktioniert hier nicht, was bei Frisson des Vampires funktioniert?
Ja, was auch für ihn, nicht für ihn spricht, aber was er auch häufig macht, sind ja sehr lange Einstellungen. Der Film hier ist halt manchmal, der zieht sich eher. Bei Le Frisson des Vampires habe ich eher das Gefühl, dass es das dennoch ästhetischer ist. Ne? Also wir sehen da, dass das Schloss und so und dass auch die Erotik da, also weil hier ist das eher so Vergewaltigung oder halt dieses, ey, hier bums mich, damit ich kein Vampir werde und sowas. Das gefällt mir bei dem besser. Du hattest ja auch in deinem Review gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, den Film Sexualterror zu nennen. Das liegt daran, dass es gibt rausgeschnittene Szenen. Also in einer Deleted Scene ist es dann schon Sexualterror.
Okay.
Ja. Und ja, wie gesagt, mir hat das irgendwie, vielleicht war es auch Tagesform. Ne? Es war für mich ja auch eine Erstsichtung. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. Und mich hat der nicht so abgeholt. Ich fand die Bilder teilweise, und das ist eben auch ein Problem, was Rollin häufig hatte wegen Budget, dass der Film teilweise sehr karg aussieht. Also wenn die beiden Mädels da am Anfang, nicht am Anfang, aber wenn sie weglaufen, wenn sie das erste Mal die Vampire sehen, dann sehen wir da so ein Shot, so eine Totale, so ein Riesenfeld. Mhm. Und die beiden laufen dann, also du siehst sie von ganz weit weg, dann laufen die Richtung Kamera und hinter ihnen erscheinen dann so langsam die vier Vampire, also die Vampirin mit ihren Sklaven da. Und die kommen immer näher und die Einstellung geht so lange, bis die beiden vorne an der Kamera sind. Also sie laufen halt 100, 200 Meter oder so. Und das ist halt auch nur, also gefühlt, weil man irgendwie knapp 90 Minuten rumbringen muss.
Mhm. Ja, okay, das zieht sich dann natürlich.
Ja, ne? Also ich finde den jetzt auch nicht grottig. Ich sag nur, von den Filmen, die ich von ihm kenne und die ich mag, ist das jetzt eher meines Erachtens ein Schwächerer. Er selbst mag ihn sehr gerne. Und ich weiß, dass auch viele Jean Roland-Fans auch sogar sagen, dass es einer seiner besten ist. Ja, wie gesagt, es gibt auch die schönen Einstellungen. Es gibt in der Folterkammer eine sehr krasse Beleuchtung. Das ist nämlich dann, also sehr starke Kontraste, nämlich schwarz und rot. Da ist dann einfach mit rotem Licht, komplett mit rotem Licht beleuchtet. Mario Bava gefällt das. Das ist natürlich, das ist natürlich sehr ansehnlich. Und es passt natürlich auch zu dem, was da passiert. Rotlicht, bla bla. Ja, das ist der Film. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt auch komplett erzählen, was da passiert, ohne großartig zu spoilern. Denn wie gesagt, es geht ja hier nicht eigentlich um das Erzählte, sondern um das Erlebte. Ne? Um das, was man durch die Bilder erlebt und fühlt. Und ja, aber ich mag ja generell so, da habe ich ja schon gesagt, ne, lieber ein ungewöhnlicher Film als ein langweiliger Blockbuster von der Stange. Und natürlich 70er-Jahre-Optik. Ich stehe halt drauf. Ne? Guck gerne Filme aus dieser Ära und ja.
Und der ist ja wahrscheinlich dadurch, dass der dann auch die ganze Zeit mehr oder weniger in dem Schloss spielt, hat es ja wahrscheinlich auch einen beschränkten Cast, ne? Also wahrscheinlich nicht so viele Leute beteiligt.
Ja, da sind die beiden Mädels, die lachen sich ja irgendwann zwei Typen an. Der Obervampir, die zwei Untervampirinnen, drei Sklaven, ja, nee, ja, zehn gut, Leute vielleicht. Okay. Ne?
Ja, eben, ja. Ist also schon sehr vergleichbar mit dem anderen.
Genau, ne, das ist alles Budgetsache, aber ja. Wie gesagt, es ist irgendwo zwischen Kunst und Handwerk, ne? Genau wie bei Fulci, deswegen habe ich da die Parallele gezogen, dichtet man gerne Kunst an und manchmal war es einfach nur so, ja okay, wir machen halt einen Film, weil wir müssen auch Geld verdienen. Mhm.
Aber ihr klingt ähnlich tatsächlich, was die Rezension angeht, also, weil du hast ja auch die Optik gelobt und den Feel von dem Film und so den Style,
na, eben.
Aber so die Story und die Handlung stylisch. Jetzt irgendwie da ja. durchscheinen zu lassen, wo man jetzt sagt, Alter, geiles Ding so, geile Story, geil verschachtelt. Da höre ich jetzt nichts bei euch.
15 Plot-Twists, die du nicht hast kommen sehen und so.
Nein, aber darum geht es natürlich bei den Filmen auch nicht. Eben, ne? Ja. Die guckst du halt, deswegen sage ich ja, ne? Surrealismus. Mhm. Du guckst das halt, weil du da schöne Bilder hast, weil du dich ja irgendwie verlieren kannst, weil das alles so traumartig ist und sowas.
Ja. Michael Bay eben.
Richtig, ganz genau.
Oder?
Okay.
Emmerich meets Bay.
Also bei Folterkammer denke ich an...
Have you ever been in a Turkish prison.
Schon vergleichbar, oder?
Ich weiß nicht, ich war noch nie im türkischen Gefängnis.
Was? Musst du unbedingt mal hin.
Kenn ich nur aus Midnight Express.
Ja, spätestens da will man nicht mehr hin nach dem Film. Das fand ich ganz geil, das in dem Film. Das war der erste Film, glaube ich, wo dann eine Sprache gesprochen wird, die nicht untertitelt ist und die ich nicht verstehe von irgendwelchen Leuten, die ihn ja dann auf Türkisch volllabern. Hm. Und der weiß ja mal nicht, was die wollen. Und da habe ich ja nach Untertiteln gesucht und das waren keine Untertitel da, weil das ja. Du sollst der Zuschauer dann auch nicht verstehen, was in dem Moment passiert ist. Fand ich ganz, ganz cool, diesen Kniff.
Ich fand das interessant, dass sie das erklären mit diesem in den Po stechen. Also die Arschbacke stechen.
Ja.
Dass das so eine Sache da ist anscheinend in den Gefängnissen. Um Leute halt, die wollen ja nicht wirklich verletzen. Mhm. Also nicht lebensbedrohlich, die wollen dich halt nicht töten, aber die das ist halt so ein Disrespekt. Ne?
Und trotzdem so looten, ja.
Fucken dich halt ab damit.
Stimmt, da war was, ja. Ja, guter Film auf jeden Fall, aber da sind wir ja nicht. Wir sind in der Folterkammer der Vampire. Willst du die Punkte nennen oder hast du noch was hinzuzufügen?
Ach, nee. Ach stimmt, ja, sorry, das hatte ich vergessen. Genau, IMDb hat im Durchschnitt eine Wertung von 5,3. Dann Rotten Tomatoes, da gibt es von den Kritikern keine Wertung, aber der Audience Score beträgt 3,2.
Oh.
Und bei Letterboxd gibt es eine 3,1. Mhm.
Hayden auch ein paar offensichtlich.
Ja.
Ja, aber ist das 3,1 bei Letterboxd nicht ganz gut eigentlich?
Ja, aber da werden schon ein paar sein, also ich gehe mal davon aus, dass es der Durchschnittswert ist und deswegen werden da wahrscheinlich ein paar sein, irgendwelche Millennials, die sich den vielleicht angeguckt haben, die sagen, was ist das denn?
Ja, da frage ich mich, wie die darauf kommen würden, ne? Ja. Weil Jean Roland ist schon so spezifisch, da musst du schon irgendwie ein bisschen nachsuchen. Ich habe den jetzt auch mitgebracht, einfach ne, weil Lee zu meiner Überraschung den Sexualterror ja gar nicht so schlecht fand und habe ja dann versprochen, dass ich das nächste Mal, wenn wir vorbeikommen, dass ich auf jeden Fall noch einen Jean Renoir-Film mitnehme.
Ja, geil. Ein Mann, ein Wort. Jetzt muss man raten.
Oh je, ich muss anfangen. Mhm. Ach. Ich sag 6. Nee, 6,5. Hm. So, kurz revidiert.
Dann nehme ich die 6.
Jetzt ist Gast dran.
Du nimmst die 6.
Ja, musst aber schon größere Sprünge machen, wenn du hier noch was reißen willst.
Ich
will dich nicht
noch
nötigen, aber ja, hast
danach
recht.
Danach ist ja noch einer.
Ja. Okay, 6 von Guess. Dann ist Peter dran.
Das ist jetzt ungünstig. Ich weiß, dass wir gleich auflegen. Ich wollte auch 6,5 sagen. Aber Tja. Das bringt mir ja dann auch nichts. Ne?
Doch, weil wenn Lee gewinnt ja, und du ziehst mit ihm gleich, hast du trotzdem gewonnen.
Ja, aber ich muss noch jetzt, du musst noch einmal raten und ich nicht danach.
Das stimmt, ja.
Das heißt, ich muss eine Punktlandung haben, ne?
Nö, das, mindestens. Was du da machen musst, weiß ich nicht. Es
ja.
kann nur sein, dass wenn wir jetzt halt gleich liegen, ist es tendenziell ungünstig, weil dann bist du danach enorm unter Zugzwang.
Peter nimmt das so ernst wie Wrestling.
Total. Ihr nehmt Wrestling, glaube ich, einfach zu unernst. Es ist nicht fake, es ist gestaged.
So sieht's aus.
Exactly like Footloose.
Ah, Mann, komm, ich nehme auch die 6.
Okay.
Ja, schade, Peter. Hättest du 6,5 genommen, hättest eine Punktlandung gehabt.
Ja. Intuition. Fuck.
Kann es sein, dass ich heute jedes Mal konsequent daneben lag? Ich habe noch nicht einmal, glaube ich, getroffen.
Das stimmt.
Unfassbar.
Das war aber auch tatsächlich, daneben, ne? Das war jetzt das erste Mal, dass hier jemand richtig lag. Meine Punktlandung eben.
Okay.
Ach krass.
Das sieht insgesamt noch nicht so doll aus heute.
Aber gut, ich finde, so einen halben Punkt daneben ist natürlich auch.
Das ist im Rahmen, ja.
Ja, ja.
Das ist ziemlich gut.
Ja.
Auf jeden Fall. So, last Film für heute oder Serie.
Ja. Ja, ich habe auch so ein bisschen hin und her überlegt, was ich mitbringen soll und habe mich dann tatsächlich für eine Serie entschieden.
Mhm.
Weil ich fest davon ausgegangen bin, dass hier eben alle irgendwelche ausgefallenen Filme mitbringen. Und deswegen dachte ich, mache ich so ein bisschen Mainstream heute. Hab deswegen eine aktuelle Serie von Apple TV Plus, die ich aber sehr mochte. Wobei, das klingt jetzt so, ne, als hätte Apple TV Plus noch keine guten Serien gebracht, aber das ist eine Miniseries oder war zumindest als solche konzipiert, als sie rauskam und heißt The After Party aus diesem Jahr. Und jetzt ist schon eine zweite Staffel angekündigt, deswegen war es das mit der Miniseries, aber das war ursprünglich das Konzept, weil die ist von Christopher Miller. Den Herrn kennen wir primär in Zusammenarbeit mit Phil Lord, weil der ist ja, oder sind Autoren und Regisseur vom Lego-Movie. Und er hat ja generell da auch bei Disney Furore gemacht, weil der einen Oscar für Into the Spider-Verse bekommen hat, weil er auch Producer ist und eben Autor. Deswegen hat er das Ding hier auch komplett alleine geschrieben und hat tatsächlich bei jeder der 8 Episoden auch Regie geführt. Also komplett sein Ding und damit auch das erste, was er alleine gemacht hat, also jetzt ohne Phil Lord. Und der hat das hier wirklich im Alleingang gemacht, also ist Showrunner, Creator, Autor, alles in einer Person.
Wie der Klempner in dem Film vorhin.
Ja, nur dass er hier nicht vor der Kamera zum Einsatz kommt.
Nur da nicht, ja.
Die Frage ist, spielt Doreen mit? Das ist doch die...
Naja, er hat das Konzept tatsächlich schon 2012 zusammengeklöppelt, als er 21 Jump Street gemacht hat. Damals sollte das noch ein Film werden und das hat dann aber eben ewig gedauert und Sony Pictures wollte es dann doch nicht machen und so ist es jetzt diese Miniseries geworden. Ja, The After Party. Habt ihr davon schon was gesehen, gehört?
Gehört
gar
ja.
Nichts.
Nichts gesehen von.
Okay.
Sagt mir gar nichts.
Ja, das Konzept ist eigentlich ziemlich einfach. Das ist ein Whodunit. Wir haben hier eine Highschool Reunion, so ein Highschool-Treffen nach ein paar Jahren und das heißt, die Protagonisten sind hier alle so Mitte 30, Anfang Mitte 30. Und es gibt eben dieses Highschool-Treffen und diese Gruppe an Freunden wird etabliert. Und nach diesem Highschool-Treffen gehen die alle noch auf so eine Afterparty, weil einer aus diesem Jahrgang ist ein großer Star geworden. Der ist Musiker und die anderen feiern den natürlich ziemlich, wobei wir erfahren dann im Verlauf der Serie, dass jeder so sein privates Problemchen mit ihm hat. Jedenfalls wird dann in seiner Mansion auf dem Berg oben, gibt es dann diese Afterparty. Und dort kommt dieser Star dann um. Der fällt da oben vom vom Balkon runter, stürzt die Klippen runter und ist tot. Dann kommt natürlich die Polizei dazu und alle, die da auf dieser Party anwesend waren, müssen natürlich dort bleiben und werden nach und nach vernommen. Und jede Episode schildert die Sichtweise eines anderen Gasts dieser Party.
8 Blickwinkel.
Genau. Und das ist ziemlich cool, weil dadurch hat auch jede Episode eine andere Tonalität. Mhm. Also du hast hier mit dem einen ist das so ein bisschen Comedy-mäßig angelegt, bei einem anderen ist das so Action-mäßig aufgezogen. Und das eine ist dann auch total kindlich, weil du hast hier eben auch ein Kind, was anwesend ist und siehst noch die Sichtweise von dem. Und ja, es ist ziemlich abgefahren und dadurch sehr abwechslungsreich. Und aufgrund der Protagonisten ist das dann schon auch mitunter recht lustig. Auf jeden Fall sehr kurzweilig. Hier geht eine Episode 35 Minuten und jede ist eben, kommt so ein bisschen anders daher und deswegen guckt man das echt ziemlich easy weg.
Jetzt hast du gesagt, ein bisschen davon. Was ist es jetzt unterm Strich an Tonalität, genre-technisch?
Also im Genre steht hier Comedy, Crime, Mystery. Weil klar, ist ein Whodunit. Und es gab einen Todesfall und die Polizei kommt und ermittelt. Deswegen Crime.
Nee, aber
es hat, jetzt es vom, hat vom eine Fehl. Lustige, es hat Krimi eine lustige, nein, natürlich nicht. Es hat eindeutig eine lustige Tonalität.
Okay.
Weil die Polizistin vor Ort, die sich dann dem Fall annimmt, ist Tiffany Haddish. Die spielt hier Detective Danner. Mhm. Die Dame aus The Card Counter. Unter anderem.
Nur den Credit reicht auch, dass du den.
Ja, deswegen habe ich den jetzt gesagt, weil wir hatten es ja neulich davon, dass die eher seltener im Dramafach vorkommt. Mhm. Ja, Anik wird gespielt von Sam Richardson. Den haben wir in letzter Zeit ja auch öfter gehabt. Ich hatte ihn ja zuletzt mit Werewolves Within, wo er auch die Hauptrolle gespielt hat. Und der ist hier mit der Erste, dem dieser Mord dann vorgeworfen wird oder angehängt wird. Mhm. Problem ist, er ist unmittelbar, bevor der umgekommen ist, war der passed out, weil der hat irgendwelche Drogen eingebaut bekommen. Lag dann da besoffen und betäubt am Boden und wurde dann auch echt so schön besoffene Dekorieren mäßig angemalt. Und wacht dann auf und geht halt davon aus, dass Xavier, so heißt nämlich unser Star, der zu Tode kommt, dass er das war. Und rennt dann hoch, um ihn zur Rede zu stellen. Und kurz darauf kommt er halt um und deswegen denken dann erstmal alle, er hat den da runtergeschmissen.
Okay.
Ja, Xavier wird gespielt von Dave Franco.
Na super.
Und das dürfte dich, Guess, echt freuen, weil er spielt hier, das ist herrlich selbstironisch, Alter, weil der spielt hier so geiles Arschloch. Also es ist einfach so ein unglaublicher Douchebag. Mhm. Weil der macht halt so total wacke Musik, ne, so Auto-Tune-EDM-Mucke mit völlig sinnfreien Texten und ist damit halt zum krassesten Star geworden und dreht dann halt auch so bescheuerte Filme, so einer seiner größten letzten Filme, wo dann auch dauernd irgendwelche Promo-Videos laufen, war Hungry Hungry Hippos.
Ah ja.
Wo er dann mit Will Forte durch den Dschungel zieht und dann irgendwelche Nilpferde aufs zukommen. Ja, und also das ist halt natürlich alles Quatsch, aber das macht's schon sehr lustig, so, weil die Charaktere sind hier schon, wenn auch sehr archetypisch zusammengewürfelt, sind sie in sich dann schon sehr cool. Zoe Jaro spielt noch mit. Die hatten wir ja auch schon des Öfteren. Und dann so Ike Barinholtz und Ben Schwartz ist dabei, der schon auch immer sehr witzig ist. Ilana Glaser hatte ich hier ja auch schon mal. Und ja, eben Dave Franco, Alter, das, der Typ ist, auch wenn er gleich zu Beginn tot ist, siehst du ihn natürlich trotzdem immer wieder, weil die rollen das Ding dann ja quasi jedes Mal nochmal aus einem anderen Blickwinkel von vorne auf.
Mhm, klar, und dann tauchen die dann wieder auf.
Und das machen sie schon ganz cool, weißt du, weil du hast dann, wenn du dann die Sichtweise von einem anderen erzählt bekommst, dann haben zum Teil die Charaktere auch so leicht andere Sachen an. Weißt du, es ist schon so zum Beispiel in der gleichen Farbe, aber halt irgendwie mit anderen Mustern drauf und so, weil es halt ihre Story ist, ja. Oder die befinden sich dann an einem gleichen Punkt in der Geschichte irgendwie woanders, weil die es halt anders in Erinnerung haben.
Mhm. Ja, sehr cool.
Und also deswegen.
Das klingt sehr cool.
Ja, vor allem, was das halt ganz cool macht, es ist deswegen nicht nur so pure Comedy, sondern du kommst schon auch immer wieder an den Punkt, wo du anfängst, so ein bisschen mitzurätseln, wer könnte es denn jetzt gewesen sein? Und das machen sie tatsächlich gut, dass sie das wirklich bis zum Schluss, also sogar innerhalb der letzten Episode, wirst du da nochmal so ein bisschen hin und her geworfen und hast halt wirklich eigentlich keine Chance, das zu wissen. Und deswegen funktioniert die also auch auf diesem Crime-Sektor ganz gut. Und deswegen, das ist jetzt wirklich das leichte Kost. Mhm. So, das ist jetzt hier kein Citizen Kane. Aber das macht Spaß. Das kannst du easy gut weggucken. Und das ist also wirklich, glaube ich, sowieso zwischendurch ist das sehr angenehme Unterhaltung. Ich hatte hier meinen Spaß.
Peter und Manu, ihr seid ja schon Fans von Whodunit, oder? Weil ich meine, ihr habt ja auch hier True Crime Formate und so. Da muss ja euer Ding sein dann, oder?
Könnte sein.
Aber,
vielleicht.
Aber das Genre an sich, jetzt so.
Ja, ist ja auch häufiger mal im Bereich Horror zu finden oder Thriller. Ne? Stimmt, deswegen ja. Schon, ja, auf jeden Fall. Also mich hat das jetzt hier sehr angefixt irgendwie. Und Dave Franco, der kann halt Arschloch auch richtig geil spielen, ne? Weil der hat auch so ein punchable Face.
Das irgendwie. Ist das Ding, du willst ihm halt die ganze Zeit in die Fresse hauen und dann singt er halt auch noch so behindert und du denkst dir nur so, oh Alter, was ein Spaß. Wie gut, dass der da runtergeflogen ist. Mhm. So, das ist schon herrlich selbstironisch, das macht er schon gut.
Das kann er. Nee, klingt cool, auf jeden Fall. Gerade so dieses Spiel mit selektive Wahrnehmung und Erinnerung und sowas, das gefällt mir dann eher so Konzepte mag ich, finde ich super. Mhm.
Und das ist eben alles sehr leicht gehalten, ne? Deswegen, das ja, macht Spaß. Wirklich, das könnte man jetzt auch als harmlos bezeichnen, aber das macht es halt nicht schlechter, weißt du, weil das ist wirklich, du bist hier nicht groß emotional investiert oder so. Mhm. Aber du hast Spaß damit, weil die Charaktere halt natürlich maßlos überspitzt sind, aber in sich eben sehr witzig. Und weißt du, Ben Schwartz ist dann zum Beispiel einer, der mit Xavier früher in der Highschool damals eben, hatten die zusammen eine Ska-Band. Und da war Xavier aber halt schon ein beschissener Sänger und deswegen hat dann die Figur, Jasper heißt der von Ben Schwartz, hat der dann halt gesagt so, hey, ich muss Solo machen und so, weil du vibest da nicht mehr richtig und so. Und dann ist Xavier halt der krasse Star geworden und deswegen kommt er dann immer so an, so, ey, was geht so, weißt du noch früher und so. Und you need to bless my track, weil er hat jetzt irgendwie halt was Neues produziert und will Xavier auf seinem Track haben und so. Und ist deswegen halt so ein bisschen arschkriecherisch unterwegs. Mhm. Und die Episode, die aus seiner Sichtweise gezeigt wird, hat dann halt auch voll so Musical-Nummern drin, die auch Spaß machen. Also es ist tatsächlich, es ist halt super abwechslungsreich.
Okay.
Und ja, Tiffany Haddish ist dann eben so ein bisschen der Anker in dem Ding, weil sie halt als die Person vernimmt, natürlich schon auch sehr präsent ist. Ja.
Klingt tatsächlich nicht schlecht.
Ja, ich war... Das
hat mir Geschmack gemacht in der Serie, wo Dave Franco mitspielt. Also
ich war echt angenehm überrascht. Also ich habe das so auch nicht kommen sehen, weil ich bin gerade auch bei Tiffany Haddish, die ist für mich nämlich schon auch gerade in Comedy schnell anstrengend. Ist jetzt noch nicht so Aquafina, aber die hat auf jeden Fall das Potenzial, so mit der Art Comedy, die macht, finde ich, die schnell... wird die mir zu viel, so. Und hier hält sich das halt super die Waage, weil du eben durch diesen dann doch recht großen Hauptcast hast du das eben sehr abwechslungsreich gestaltet.
Ja, wie ist das bei der Serie mit der Auflösung? Weil ich finde, ein Whodunit, ne, lebt ja dann auch von der Auflösung. Ist die dramaturgisch gut? Funktioniert
das
alles?
Ärgert man sich drüber, oder?
Ja.
Nee, ich habe mich
geholt.
Also was ich da am besten fand, war eben die Tatsache, dass ich nicht schon in Episode 2 drauf gekommen bin, sondern dass ich halt wirklich erst in Episode 8, weil sie dich da eben echt nochmal so ein bisschen hin und her schicken mit den Vermutungen.
Mhm. Aber kannst wo Peter, glaube ich, hin möchte mit der Frage, und das würde mich nämlich auch interessieren.
Ob das befriedigend ist, oder?
Bitte?
Ob das dann befriedigend ist, die Auflösung?
Ganz genau, weil das nämlich... natürlich finde ich es auch blöd, nach 5 Minuten schon alles vorhersagen zu können. Ich sage nur Saw Spiral. Aber genauso doof oder ähnlich doof finde ich es dann halt, wenn am Ende so eine hanebüchene Auflösung kommt, dass man sich denkt, ja, okay, man konnte nicht drauf kommen, aber weil die auch total Banane ist.
Ja, weil es so konstruiert ist, dass du gar keine Chance hattest, da selber drauf zu kommen.
Genau, es ist halt die Frage, wie das bei der Serie ist und wie du das siehst.
Ja, also ich glaube, ich kann vorwegnehmen, dass sie jetzt nicht so ein Ding machen, dass jetzt von diesen anwesenden Personen auf der Party, wo es dann irgendwie klar ist, dass es einer von denen gewesen sein muss, dass sie dann am Ende nicht hingehen und sagen, da kam noch einer mit dem Hubschrauber angeflogen und hat ihn da runtergezerrt und so.
Das waren Aliens.
Ja, genau. Und am Ende war es dann doch niemand von denen, sondern es war einer von den Anwesenden.
Okay.
Und deswegen... können sie einen schon mal nicht komplett verarschen. Ne? So, das geht schon auf. Aber natürlich gibt's dann da so ein paar Elemente. Und das weiß ich nicht, ob man die früher hätte sehen können. Ich habe sie nicht gesehen. Das würde man wahrscheinlich erst bei einer zweiten Sichtung feststellen. Aber es war nicht frustrierend oder so, dass ich gedacht habe, so, ey Leute, also so an Hahn herbeigezogen, chill doch. Nee, also das war schon okay. Und ich habe es eben echt sehr gefeiert, dass ich es nicht habe kommen sehen.
Hm. Weißt du schon, ob die zweite Staffel so aufgezogen wird, dass man dann andere Charaktere hat, andere Schauspieler, die dann irgendwie, also so ein ähnliches Prinzip aufgezogen, aber mit einer anderen...
Weiß ich gar nichts drüber, ob die das jetzt genauso weiterfahren mit dem gleichen Cast, wäre komisch.
Ja, wahrscheinlich schon.
Weil das schon sehr abgeschlossen
sagen,
damit.
Weil du gecastet bist.
Genau, ja, das wäre schön.
Wäre geil.
Nee, also ich finde es überhaupt, mich hat es überrascht, dass da eine zweite Staffel kommen soll, weil wie gesagt, das sollte eigentlich eine Miniserie sein.
Wahrscheinlich war sie recht erfolgreich dann, könnte sein, oder eine gute Fanbase aufgebaut.
Ja. Das ist doch immer so. Ich meine, die haben selbst von hier Tiger King, haben sie noch eine zweite Staffel gemacht und alles. Also,
ja, alles, und jetzt eine fiktive Serie, hey, krass, ne?
Unglaublich.
Ja.
Das stimmt.
Ey, klingt.
Das stimmt. Tiger King ist zum Beispiel ein Beispiel von einer seriösen, guten Dokumentation, wie man es machen kann, ja. Ohne das Ganze reißerisch zu inszenieren und ohne Reality-TV, sondern einfach sachlich.
Kein bisschen Reality-TV-Anteil. Kein bisschen.
Kein bisschen Ironie hier zu hören.
Nee, Ironie gibt's nicht.
Gar nicht. Nie. Bei uns nicht.
Ironie ist aus. Heute nicht mehr, morgen wieder.
Lironie.
Uiuiui. Uiuiui.
Nee, aber ich bin ja immer sehr dafür, dass bei so einem, wenn so ein Showrunner eine Serie halt gut in der Hand hat, dass man das dann spürt, wenn das so irgendwie so eine geile Linie ist und jetzt hast du, obwohl hier wirklich jede Episode eine eigene Tonalität fährt, merkst du halt schon, dass er hier bei allen Folgen Regie geführt hat, weil es irgendwie so aus einem Guss kommt. Also gerade auch, was so das Comedy-Level angeht und so, das ist ja schon noch manchmal so eine Gratwanderung.
Ich denke, das brauchst du auch bei sowas, ja.
Ja. Na, deswegen. Ich hatte hier meinen Spaß, fand das echt cool.
Frage ist, wie cool du es fandst.
Wie cool fandst denn die anderen?
Ach, elegant, guess. Mensch, ja, wir werden mal sehen, ob die das so gut fanden wie ich. Nee, ich hatte hier wirklich, also ohne Scheiß, ich hatte hier meinen Spaß und wie gesagt, das ist jetzt kein Citizen Kane oder was ist so das beste Whodunit, was man jetzt nennen könnte.
Naja, man denkt natürlich an die Agatha Christie-Filme.
Ja.
Hercule Poirot und Co., wenn man an Whodunit redet. Oder an Inspector Clouseau. Das geht auch.
Natürlich.
Ja, wenn du schon bei Comedy bist, ne?
Oder Columbo. Ach nee.
Na, weniger.
Okay, dann komme ich mal dazu.
Columbo war nicht so spannend mit dem Mörderraten.
Zu den anderen.
Ich lag immer richtig.
Nach 10 Minuten wusste ich, wer es war.
Das Ding ist, ich kann mir halt auch vorstellen, dass selbst wenn du hier eine Vermutung hast, die sich dann am Ende bewahrheitet und du die schon in Episode 2 hast, hast du ja trotzdem deinen Spaß.
Besonders geil fand ich die Whodunits, wo sich deine Meinung nochmal ändert. Wo du dann so einen anderen Favoriten hast im Laufe des Films oder so, wo dann denkst du, nee, der ist viel eher realistischer, dass der Mörder war und so. Und dann wegkommst von deiner Ursprungstheorie.
Ja, hier ziehen sie es natürlich schon so oft, dass jeder, der dann gerade mal ins Verhör genommen wird, könnte es eigentlich sein.
Also Widersprüche und so.
Ja, eben, weil immer wieder rauskommt, ach so, du hattest auch ein Problem mit dem. Auf einer ganz anderen Ebene, aber da war auch noch was und so.
Ja, das ist ganz spannend.
Deswegen ist das ganz cool. The After Party. Die Punkte. 7,2 gibt's auf IMDb, Metascore passenderweise bei 72. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 89% Empfehlung und vom Publikum immerhin 77%. Finde ich auch ungewöhnlich, dass bei so einer Serie die Kritik euphorischer ist als das Publikum.
Das ist echt ungewöhnlich.
Ist so. Und jetzt ihr, Guess muss anfangen.
Ja, ich kann eh nicht mehr gewinnen, oder? Habe ich das richtig gerechnet? Weil ich meine, wenn du jetzt vorne liegst und ist ja egal, was ich tippe. Also ich hab verkackt heute.
Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus.
Ich kann da nichts mehr machen, oder?
Nee, ich sehe auch gerade, im Grunde steht nur noch für Manu was auf dem Spiel, für Peter ja auch noch. Warte mal, Peter ist jetzt bei -3. Nee, stimmt, damit ist Peter.
Du könntest noch maximal den Manu überholen.
Aber kommt doch drauf an.
Ich muss ja nicht mehr raten. Deswegen, also Manu ist aktuell vorne mit -2 und ich habe -2,5.
Manu müsste jetzt voll daneben liegen und Guess genau treffen.
Nee, Guess hat gar nichts mehr
mit zu reden. Ich bin schon, selbst wenn ich treffe und so weiter, liege ich ja hinten. Aber
Guess ist bei -4, da ist nichts mehr.
Eieiei. Aber ist egal, ich versuche natürlich, diese -4 zu halten. Sagt? Ich sage, du bist bei einer 7,5.
Aha.
Jetzt hier.
Wer ist dran? Ich bin dran, sag ich mal, ne? 7,5 halte ich dann doch für zu wenig. War von Anfang an bei einer 8 und am Ende bin ich jetzt fast schon bei 8,5. Weil du auch das Ende positiv bewertet hast. Und du hast nichts Negatives. Das ist ein Potpourri der guten Gefühle, diese Serie. Da ist alles drin. Das Comedy, Musical, Action, Drama. Deswegen, what's not to love?
Ne? Ein Potpourri der guten Gefühle. Da bin ich wieder bei Doreen in der vierten Klasse.
Ja. Am Ende der kommt raus, Shooter. Es war Doreen. Doreen war die Mörderin.
Genau.
Das ist der Plot-Twist, der dich so euphorisiert hat, dass du eine 8,5 gegeben hast. Mhm.
Das wäre zwar Peter dran gewesen, aber das macht ja nichts.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, ja, egal. Will nur nicht das.
Ja, macht auch tatsächlich keinen Unterschied, weil ich genau das Gleiche gesagt hätte.
Okay.
Da es kein Citizen Kane ist, ist es keine 10. Für eine 9 war es auch zu uneuphorisch, aber höher als eine 8 muss es sein.
Der Strategie.
Nee, weil wirklich, es war nicht ein negatives Wort dabei. Und du hast dich zu vielen Sachen auch, was Schauspiel angeht, überrascht geäußert, was das Comedy-Element angeht. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt auch ein bisschen hier angefixt. Das gefällt mir. Also ich würde mir den auf die Serie auch angucken. Apple TV ist natürlich, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Kann ich das auf über Windows gucken?
Oh, der war gut. Oh, der war echt gut.
Über den Microsoft Manager.
Stark. Windows Movie Player.
Oh Gott, ey. Wo hast aber du denn unser Sample für? Das war ein Witz für Leute mit Jahrgang 70. Ey, wie geil. Oh.
Der war super gut. Aber nur wenn du Linux installiert hast, ist dir klar. Ne?
Oh, der war ja geil, ey.
Oh. Nicht schlecht.
Stark.
Großartig. Schön trocken haut er den raus. Okay, also du
eingestiegen bist, ist er wie der Hercule Poirot der Podcast-Landschaft. Ja, mit der Begründung und so. Ich habe nur darauf gewartet, der Mörder ist.
Okay, aber das heißt, du vergibst auch 8,5, ja?
Ja.
Ja, das freut mich sehr, weil damit liegen Peter und Manu Gold richtig. Guess hab minus ein. 8,5 it is.
Ja, die kenne ich halt besser als ich. Ich bin hier zum ersten Mal in dieser Sendung. Ich weiß halt nicht, wie du tickst. So. Was soll ich denn sagen?
Oh, wie geil.
Shit, Alter.
Ach, gestern, das war mal eine souveräne Vorstellung.
Einfach
heute,
mal mein
Alter.
Rekordergebnis hingelegt hier in der Filmfressen-Episode.
-5.
-5, das ist Rekord für mich. Hatte ich, glaube ich, kann mich nicht erinnern, dass bei -5 jemals lag. Alter, Falter.
Großartig, ey.
Ruhmreich hier aus der Saison noch verabschiedet, fast kurz vorher. Junge, Junge. Okay.
Ja, aber da haben die Filmfressen auf jeden Fall eine gute Figur gemacht hier, weil Manu hat das Ding souverän gewonnen.
Hey, Glückwunsch.
Mit -2.
Dankeschön. Ja, da macht das Punkteraten ne, Spaß. Wenn man da mitmacht, ist das immer total geil. Muss echt sagen. Manu vor allem, wenn man wieder gewinnt. Was kann ich gewinnen? Ich will gewinnen.
Du gewinnst, am Ende kriegst du immer noch so einen fetten Gutschein. Dann darfst du dir irgendwie schöne Blu-rays ausruhen, so für einen Fofi oder so. Lassen wir dann springen.
Aber ernsthaft ist?
Ja, wirklich.
Ja, ja.
Boah, der Sieger, Alter, darf sich dann Kinogutscheine oder je nachdem irgendwas Filmrelevantes aussuchen und wir geht auf unseren Nacken.
Apropos, Jan hat seinen Stuff bekommen, oder?
Nee, der hat sich noch nicht gemeldet. Ich habe ihm gesagt, er hat gewonnen, er soll sich melden, was er haben will und
bis jetzt hat sich
der feine Herr noch nicht gemeldet.
Dann möchte er direkt häufiger eingeladen werden, ne?
Ja, ja, du, ja klar.
Habt ihr mit in der Hand.
Je häufiger ihr gewinnt, desto häufiger, also für jeden Sieg seid ihr dann im Lostopf drin. Mhm.
Ja, aber ich hab's ja off-Camera oder off-Microphone schon mal gesagt, ihr solltet auch mal wieder zu uns kommen. Mhm. Und vielleicht sogar eines Tages mal in Persona oder so.
Das würde uns sehr freuen.
Wir haben ja noch so ein, zwei Formate in Videoform, die man da machen kann. Ja. So nur gut planen, ne? Weil Berlin und Bonn sind zwar nicht nur im Herzen weit auseinander, sondern auch geografisch halt.
Das stimmt, um die Ecke ist es nicht, aber wir wollen uns mal freuen, auf jeden Fall mal privat was zu unternehmen oder mal vor der Kamera oder persönlich mal. Für euch gilt dasselbe natürlich. Wenn ihr in Berlin seid, dann seid ihr herzlich eingeladen hier bei uns.
Wenn, melde ich mich direkt, das ist klar.
Definitiv.
Ja, von dem Gutschein hole ich mir direkt erstmal ein Bahnticket.
Ja, das wird knapp, glaube ich, auf die Strecke.
Denke auch. Und erst müssen wir dich erziehen, bevor du deinen Preis aufhörst. Also noch nichts hier verprassen, ja?
Ich will gewinnen. Ich würde ja sagen, ich hole mir dann die Fast and Furious Box, aber
da die kriegst du ja schon, ne?
Ne, die Sache zum Geburtstag, meinst du? Peter hat bald runden Geburtstag.
Oha. Ach, das war jetzt
Peter wird 20.
Der Sache.
Ja, endlich.
Richtig.
Ja, endlich. Gerade volljährig geworden, jetzt endlich mal 20, ey.
Und hat sich von mir die Fast and Furious Box gewünscht. Die habe ich nämlich tatsächlich von einem gemeinsamen Freund zum Geburtstag bekommen. Sehr lustig, sind 5 Filme drin und es steht The Complete Collection.
Okay. Hat,
und damit hat er mich halt gezwungen, quasi diese Filme mal zu gucken.
Aha.
Ja, vielleicht bringe ich die beim nächsten Mal mit. Oder wenn ihr jetzt bei uns zu Gast seid, bespreche ich das dann mal. Ich muss irgendwie...
Das wäre,
ich muss Zeit finden, das zu gucken. Ich hab Bock, habe ich nicht. Ne?
Das wäre eine Erstsichtung für mich. Ja, ich habe ja noch nicht einen Teil gesehen jemals in meinem Leben.
Ich auch nicht.
Das ist, ach, du auch nicht?
Wow. Nee. Ich kenne original nur den ersten. Das hat mir gereicht.
Okay, das ist schon krass. Aber da
ich
sind
kenne,
wir hier.
Okay, ich spiele mit offenen Karten. Ich kenne eine Viertelstunde des zweiten Teils.
Viertelstunde.
Danach habe ich den Saal vergessen. Okay. Ich habe den Saal verlassen. Es war eine Mitarbeitervorstellung, als ich noch im Kino gearbeitet habe. Der Film lief. Wir hatten zwar Bier und so, aber ich bin mit einer Kollegin rausgegangen. Wir haben vor dem Saal dann Bier getrunken.
Oha. Im zweiten war schon Ja Rule, ne?
Ich habe keinen blassen Schimmer, das ist sehr lange her.
Okay. Na, ist auch so egal.
Da fragst du mich was.
Ja.
Aber ich habe mir auch irgendwann die Box gekauft, irgendwann günstig. Da gab es diese Amazon Adventsaktion, wo sie jeden Tag irgendwelche Angebote hatten.
Und da wie war viele auch, Teile sind da drin?
Da sind, glaube ich, 7 Teile drin, so irgendwie für 12 Euro oder so war das auf Blu-ray oder 15.
Tja, also aber du hast nicht die Complete Collection, die habe ich.
Nee, mittlerweile, genau, mittlerweile ist sie nicht Complete. Du hast die Completere mit 5 Teilen.
Ich habe, ja, steht Complete drauf, dann muss sie ja wohl Complete sein.
Absolut. Steht.
Aber da sieht man mal wieder, ne, erst seitdem The Rock, ein Wrestler, dabei ist, ist die Serie auch cool geworden.
Aber er wrestelt ja nicht mehr, seitdem ein seriöser Schauspieler ist.
Aber er war es zumindest mal.
Ja, das stimmt. Ich frage mich gerade, ob man die Complete-Box eigentlich umtauschen kann irgendwie beim Mediamarkt, indem man sagt, Digga, die ist nicht komplett. Hier steht Complete Collection drauf. Es fehlen 6 Teile. So, warum, was habt ihr mir da verkauft?
Ja.
Müsste eigentlich gehen, oder?
Würde ich gerne filmen, wenn du da hingehst. Und das, lustig, ja. Das ist eine coole Episode auf jeden Fall.
Auf alle Fälle. Ja, aber zu deiner Frage zurück. Ich meine, du hast ja gesagt, dass du hast ja auch einen Job und du arbeitest ja viel und ihr habt ja viele Formate. Sonst würden wir sagen, komm jeden Dienstag, komm jeden Freitag vorbei mit Peter. Und dann sind die Chancen groß, dass du aus dem Losdorf auch gezogen wirst, wenn du da 52 mal, 55 mal enthalten bist, also einer von euch. Dann stimmt, ist die Chance, ne, groß, dass du auf jeden Fall den Gutschein kriegst, über 50 Euro.
Ja, ja, ist mit Einsatz verbunden.
Komme ich die nächsten 8 Wochen vorbei, ne? Wisst ihr ja genau, welche Filme ich dann jeweils bespreche.
Sehr gut. Die Roland-Filmografie geht weiter.
Wie geil. Nee, Alter, Mann.
Fast and Furious.
Hast du schon gerafft jetzt, okay.
Ich hab's verstanden.
Ja, du, bei dir bin ich mir noch manchmal nicht sicher.
Stell mich doch nur doof, Mann. Muss doch mittlerweile wissen.
Ja, ja.
Meistens. Mhm. So, jetzt erzählt mal unserem Publikum noch, den 2, 3 Leuten, die es nicht wissen, was ihr so für Formate habt und wo man euch finden kann und wie oft man euch finden kann und vielleicht, wenn einer zahlungswillig ist und reich, dass der vielleicht sagt, ja, yeah, Filmfressen, die sind mir sympathisch, die würde ich gerne unterstützen. Wo geht das? Wie geht das?
Peter, hau raus.
Ja, unterstützen kann man uns in vielerlei Hinsicht. Aber gerne auch wie euch natürlich auf patreon.com. Ja. Ansonsten, wir haben zahlreiche Formate, vor allem bei YouTube. Unser Podcast Cinephile ist natürlich auf allen gängigen Podcastern, Spotify, Google Podcasts, aber natürlich auch YouTube verfügbar. Ansonsten haben wir so tolle Formate wie unser eigenes Quiz, beziehungsweise in Kooperation mit dem Thomas von Brodys Filmkritiken. Haben wir
das ist eigentlich sein Quiz, ne?
Ja, aber trotzdem machen wir das ja zusammen. Er hostet das ja. Und wir sind als Gäste in unserem eigenen Studio und ja, vielleicht mal gegen euch beide. Also, ne?
Da war ja alles
eins gegen eins.
Wir arbeiten daran, zu sehen, wir machen oder? Das mal. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Abgesehen davon, dass der Brody, also der Thomas Brody, dass der hat die Arbeit mit den Fragen, ne? Und natürlich so, also der hostet das ganze Ding und so, ne? Der Peter ist der Einzige, der keine Arbeit hat mit dem Ding. Das ist total geil.
Also erstens muss ich euch alle ertragen. Ich werde jedes Mal gemobbt, gedisst in jeder einzelnen Folge.
Ich
egal,
auch.
Ob ich mitmache oder nicht. Ja, ist mir egal. Und drittens, was Werbung angeht, mache ich ja schon ein bisschen was, oder?
Ja, ja, klar, ja, aber ich muss den Quatsch immer zusammenschneiden. Naja, aber wir haben auch noch andere Formate hier. Komm, Peter.
Da ist doch noch was.
Ah, jetzt muss ich hier weiterarbeiten.
Ja, okay, dann mache ich das. Wir haben noch Tier-Ranking. Wir ranken ab und zu mal verrückte Sachen, Filme oder sonstige Sachen, die uns so einfallen. Und Serienkiller ist ein Format, da sprechen wir über Serien ab und zu, wenn wir Zeit und Bock haben. Und hoffentlich mal wieder regelmäßiger kommt die Laura vorbei und dann sprechen wir, die hat nämlich den Podcast Mord ist unser Hobby und dann, sie ist unsere True-Crime-Expertin Und dann sprechen wir über True Crime.
Sehr gut. Und bei den Jungs also, lohnt sich auch.
Alles checken.
Bei den Jungs lohnt sich auch, bei Patreon zu supporten und da zu unterstützen, weil die haben da öfter mal interessante Filme, die rezensiert werden, die wirklich nur die Unterstützer da sehen, die Videos und so. Dafür macht ihr euch auch Mühe und macht da extra Content und nicht immer den gleichen Stuff, sondern den man sowieso kriegt, sondern auch extra Zeug.
In der Tat, in der Tat.
Lohnt sich. Ja.
Unbedingt.
Hört wir leisten rein. Ja auch da immer unseren monatlichen Beitrag und unterstützen die Jungs und solltet ihr auf jeden Fall auch machen.
Vielen, vielen Dank. Ich, wie gesagt, Hochzeit steht an. Ich muss Geld sparen.
Kein Problem.
Unterstützt uns alle.
Genau. Gib Manu Geld für seine Hochzeit.
Genau. Ja, ey, auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung. Hat wieder richtig Spaß gemacht.
Ja, danke euch.
Danke für den Einsatz, ja, definitiv. Wir freuen uns immer, wenn ihr da seid.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf den nächsten Film, den wir uns als Centerpiece auch wieder aussuchen dürfen, Fragezeichen.
Ja, dürfte durchaus. Ja, also die Gäste kriegen da von uns die Wahl, worauf habt ihr denn Bock?
Wenn wir wissen, dass ihr Bock habt, dann können wir auch früher auf euch zukommen, dann sind es wahrscheinlich ein paar mehr als 6, oder?
Nee, das war schon so, dass wir im Vormonat denen die komplette Liste gegeben haben für den. Also das ist immer so, wenn wir langfristig planen, was wir gemacht haben.
Aber wir haben doch mehr als 6 Auftragsfilme im Monat.
Ja, aber ein paar davon waren auch schon.
Ach so, hatten wir schon. Okay.
Ja.
Na gut. Ja, wir sind halt ein bisschen schwierig. Ne? Wir sind nicht ganz so pflegeleicht. Also nicht nur als Personen im Podcast, sondern eben auch mit Terminfindung. Das ist nicht ganz so einfach.
Ja, seid ja
aber wir bekommen es dahin.
Tja, ihr seid halt nicht so ein arbeitslosen Assis. Irgendwelche DJs, die irgendwie ein Jahr nicht arbeiten und so. Es gibt ja tatsächlich Leute, die auch einen Job haben.
Ja.
Naja.
Ja, umso geiler, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Deswegen auf jeden Fall. Nochmals danke.
Ja, und klar. Wir haben zu danken.
Sehr gerne, sehr gerne.
Umso mehr wissen wir das zu schätzen. Danke für euren Einsatz. Glückwunsch zum Lostopf, Manu zum Einzug und beim nächsten Mal ist Peter hoffentlich da drin.
Danke. Beste Grüße an die Banausenbande.
So machen wir es. Hast du noch was, Lee, auf dem Herzen?
Nein.
Ich auch nicht. Dann würde ich sagen, entlassen wir die Leute ins Wochenende und
machen wir.
Sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.